So, jetzt stell dir mal kurz vor, du behandelst ganz normal Patienten und aus dem Nichts plötzlich geht es nicht mehr um Therapie, sondern um Abrechnungsbetrug, Staatsanwaltschaft und deine Berufserlaubnis. Das kommt öfter vor, als man denkt, und genau darüber sprechen wir heute mit Benjamin Alt, Rechtsanwalt und spezialisiert auf die Therapiebranche. Es geht um Physios, die im schlimmsten Fall im Knast landen können, um legale Wege, als Praxis mehr Umsatz zu machen und die paar Seiten Papier, die entscheiden können, ob du dein Geld behalten darfst oder eben nicht. Und dann gibt es da noch einen Fall mit rund 5,5 Millionen Euro Abrechnungsbetrug. Wie der am Ende ausgegangen ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Deshalb bleib dran und genieß die Folge. Let's go! Willkommen zu Physio Business. Aus unserer Erfahrung von über 150 laufenden Beratungsprojekten teilen wir hier alles. Uns geht's darum, gemeinsam ein besseres Morgen in der Therapie schaffen. Professionell, profitabel und mit Perspektive.
Hallo, Thomas.
Mensch, wie leise du das sagst. Das kenne ich eigentlich.
Zu wenig Energie.
Von dir. Viel mehr Energie. Was ist los mit dir?
Eieiei. Hallo, Thomas.
Ich weiß, worin das liegt. Du bist gestern spät ins Bett gekommen.
Du hast recht.
Ja.
Aber ich bin heute richtig hyped aufgestanden, weil auf diese Folge freue ich mich schon richtig lange. Wir versuchen ja immer, die wertvollsten Gäste für euch zu holen. Und heute haben wir, denke ich, den Nagel auf den Kopf getroffen.
Zu 100%.
Denn heute, für die, die uns auf dem Video zuschauen, ist bei uns ein Rechtsanwalt, Justiziar,
aber nicht
Autor.
Irgendein Rechtsanwalt.
Und Dozent. Und das alles spezialisiert auf Heilmittelerbringer. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne?
Exakt so ist es.
Wie die Physiotherapie.
Ja.
Aber auch Ergo, Logo, Podo. Schön, dass du da bist, Benjamin Alt.
Ja. Schön, dass ich hier sein kann bei euch.
Ich freue mich riesig drauf. Als ich gehört habe, dass du uns eine Zusage erteilt hast für diesen Podcast, du hast es nicht gehört, aber es war schon ein kleines Juhu von mir zu hören. Weil ich würde schon sagen, du bist für mich, verzeih mir das, wenn ich das so sage, ein echter Jedi-Ritter dieser Branche, denn du verteidigst unser Recht und du trägst dazu bei, dass wir das Recht bekommen, was uns zusteht, und du kämpfst für diese Branche.
Ich tue mein Bestes.
Ja, und er ist es wirklich, ist kein Avatar, er ist wirklich da. Ja, und umso schöner, lass uns diese Zeit nutzen. Wir haben ohne Ende Fragen von euch bekommen und verzeiht uns, wenn wir nicht alle beantworten können, aber wir haben uns die besten hoffentlich rausgesucht und
genau. Ich
bin überzeugt, du hast auf fast alles eine Antwort.
Genau.
Bin ich gespannt.
Wir gehen auch nachher nochmal so ein bisschen auf die persönliche Geschichte von Benjamin ein, für die, die es interessiert.
Ja.
Aber vorher habe ich eine Frage, die uns wirklich unter den Fingernägeln brennt. Denn das ist gerade bei uns in der Physiogemeinschaft schon so ein heißes Thema. Darf ich zusätzliche Behandlungszeit zu zum Beispiel einer Krankengymnastik verkaufen, anbieten?
Ja.
Und wenn ja, in welchem Rahmen darf ich das machen?
Das ist wirklich eine Frage, die wird sehr häufig an mich gerichtet. Und erstmal, ja, man kann das tatsächlich durchführen. Die Frage ist jetzt wirklich, bei welcher Leistung? Es geht nicht bei jeder Leistung. Aber wenn wir uns jetzt aktuell mal die Krankengymnastik, du hast nach der Krankengymnastik gefragt, anschauen, ist es durchaus möglich, dass man das macht. Es ist so, dass man das unbedingt schriftlich vereinbaren muss. Da machen schon viele, die sowas anbieten, Fehler. Das heißt, es wird nicht schriftlich gemacht. Das wäre ein großer Fehler. Das heißt, eine schriftliche Vereinbarung da sein. Bei dieser schriftlichen Vereinbarung sind so ein paar Dinge, die müssen zwingend drinstehen. Die sind durch die Rechtsprechung und durch das Gesetz geregelt. Zum Beispiel, dass das ein Wunsch des Patienten ist, dass er diese zusätzliche Therapiezeit bekommt. Also er muss es freiwillig machen, das ist der Wunsch des Patienten. Ich muss auch reinschreiben, dass er es wirklich freiwillig haben möchte. Ich muss ihm auch ermöglichen, dass er einen Termin bekommt, ohne diese Aufzahlung zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich darf nicht sagen, nur der hier aufzahlt, bekommt einen Termin. Das wäre ein großer Fehler.
Ja,
ich muss die Honorarvereinbarung reinschreiben. Das heißt, was kostet diese Aufzahlung? Und was ich auch noch erklären muss, ist, dass die Krankenkasse das nicht zahlt. Da würden viele sagen, das ist eigentlich alles selbstverständlich, aber das ist es gerade nicht. Und ich erinnere mich, Thomas, vielleicht weißt du das noch, vor ein paar Jahren war das bayerische Fernsehen, das ist mal in Physiopraxen gegangen, gab es einen Skandalbericht, die bösen Physiotherapeuten, es gibt nur für reiche Patiententermine, ja. Und dann waren die mit versteckter Kamera an den Praxen und haben gesagt, die Rezeptionisten haben das manchmal so gesagt, sie müssen jetzt 20 Euro zahlen, sonst gibt's gar keinen Termin. Schwierig.
Natürlich schwierig.
Genau. Und das macht nicht gerade Freunde. Es geht vielleicht sogar eine Zeit lang gut. Aber wenn sich dann ein Patient beschwert, bei der Krankenkasse zum Beispiel, dann kann das üble Folgen haben. Das heißt, ich finde es eine super Geschichte, das will ich nochmal sagen.
Ja, das ist ja die Rahmenbedingungen.
Auf jeden Fall ist bessere Therapie, ich habe mehr Zeit für den Patienten. Er weiß es vielleicht auch ein bisschen mehr zu schätzen, wenn er ein bisschen was noch dazu zahlt. Das darf man diese psychische Komponente gar nicht vergessen. Mhm. Und betriebswirtschaftlich dürfte es sich auch mehr lohnen.
Definitiv. Ja.
Also ich bin da ein Freund von, aber bitte nur mit dieser schriftlichen Vereinbarung, ganz transparent. Bedeutet aber auch in der Praxisorganisation, bitte nicht vergessen, wir müssen beide Konstellationen abbilden können. Das heißt, die kurze Behandlung, seien es jetzt, ja, ich nenne es aber gerne Basisleistung, Grundversorgung, also ein so wunderschöner Begriff. Mhm. Und ich muss mit jedem klären können, willst du kurz oder lang? Und das muss ich im Kalender abbilden lassen. Mhm. Manche gehen hin und sagen, ich mache die Basisleistung gar nicht 20, sondern 15 Minuten, was auch denkbar wäre, mhm. und sagt das andere ist 30 Minuten. Mhm. Weil das lässt sich ja gut planen. Ne, weil es einfach die Doppel, wenn ich schon sage, das eine ist 20 und das andere ist 30, das ist schwierig. Mhm. Wie kriege ich das in den Kalender rein?
Ja.
Aber das ist eine super Geschichte und da kann ich auch den meisten Praxen wirklich sagen, man sollte das versuchen, selbstbewusst einzuführen, mhm. weil die, die es eingeführt haben, die haben da meist richtig Erfolg mit. Und dabei vielleicht auch noch, es ist egal, wo ich das mache.
Mhm. Ja. Ja,
manche sagen, ja, ich bin in der Münchner Innenstadt, habe da meine Praxis, hier sind die Leute vielleicht gut betucht und machen das. Aber ich kann auch sagen, in Thüringen auf dem Plattenland funktioniert das auch.
Teile ich die Meinung zu 100% mit dir. Es ist auch die gleiche Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch in unserer Gemeinschaft so gelebt wird. Und mit den richtigen Rahmenbedingungen hat man, und mit dem vor allen Dingen rechtlichen Rahmen, das ist ja das Geile jetzt, ne, kann auch keiner mehr sagen, ja, das geht ja nicht, das darf ich ja nicht. Ja. Ne? Also ja. So einfach ist es dann.
Das habe ich tatsächlich in meiner kurzen Zeit in der Branche auch schon viel gehört, wo mir dann Argumente an den Kopf geschmissen werden, ja, das geht nicht und das darf man nicht machen und das ist ja dann wie so eine Selbstzahlerleistung, aber ich finde es auch spannend, diesen Aspekt, dass das ans Rezept noch geknüpft ist, ne? Und dass es dann darüber hinaus in so eine Selbstzahlerleistung umschwenkt, auf die wir vielleicht ja auch nochmal eingehen können, wie dann sowas aussehen könnte.
Am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Der Patient gewinnt, ja, der Behandler, in dem Fall der Therapeut, gewinnt, weil er eine Alternative zum 20-Minuten-Takt bekommt und am Ende gewinnt das Unternehmen oder der Unternehmer ja auch noch dadurch, ne?
Ja.
Also es gibt keine Verlierer.
Das finde ich nochmal spannend. Wie viel verliert eine Praxis nochmal, wenn die 30 Minuten machen, ohne sich das bezahlen zu lassen?
Die Hälfte ihres Umsatzes.
Das ist schon verrückt, ne?
Ja. Also es ist so, ich will auch sagen, es gibt so Begleitkriterien, die spielen auch noch eine Rolle. Wie zum Beispiel, ich muss das verkaufen können. Exakt. Wenn ich die Rezeptionskraft da habe, die sagt, tut uns super leid, aber wir hätten noch eine andere Möglichkeit. Ist was anderes als, hey, wir haben hier Premium, du bekommst hier noch mehr für kleines Geld und du wirst wahrscheinlich noch schneller gesund und wir kümmern uns noch intensiver und das kostet nur so und so viel. Mhm. Wenn ich das anbiete und den an der Rezeption habe, der das so vermarkten kann, ja, dann sind wir doch dabei. Ja. Und das eine funktioniert oder das andere nicht. Ja. Absolut nicht. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Und dieses Demütige, was manchmal in Praxen dann auch ist, es tut uns leid, dass wir eine Rechnung schreiben. Das muss weg.
Da bin ich 100% bei dir. Nur so Professionalität. Wir müssen profitabel und vor allen Dingen professionell auftreten. Und dann kommt das Profitable auch mit sich. Ne?
Und wie viele schlechte Therapeuten gibt's? Also nicht so viele. Nee. Das heißt, die meisten bringen eine tolle Leistung. Dann darf ich das doch aber auch sagen. Absolut. Viele sagen, ach, ich bin der kleine Therapeut. Aber wieso? Hey, was eine super Ausbildung oder Studium. Du machst was ganz Tolles, was ganz Wichtiges für die Gesellschaft. Absolut. Aber dann steh doch dahinter und verkauf das. Ja. Also da muss man sich nicht zurückziehen hat.
Also wir eigentlich machen wir genau den Schritt, den du auch angesprochen hast. Also ich glaube, das Herzstück einer Therapieeinrichtung ist definitiv die Rezeption. Mhm. Und dort brauchen wir Menschen, die eine gute Leistungskommunikation beherrschen und uns diesen Part abnehmen. Weil tatsächlich das Handicap bei uns Therapeuten ist häufig, dass wir so sind, wie du uns gerade beschrieben hast.
Ja, auch das ist auch diese rechtliche Rahmenbedingung, die du eben kurz angesprochen hast. Mhm. Viele meinen es zu wissen, aber ich muss immer überlegen, woher haben die diese Infos?
Ja.
Ganz viele, die sich bei uns in der Kanzlei melden, sagen dann, ja, in der Ausbildung hat man mir nicht so viel gesagt. Meine Frage ist immer, wer hat denn bei Ihnen in der Ausbildung die Rechtskunde gemacht? Meistens weiß derjenige das gar nicht mehr. Sag ich, so gut kann es nicht gewesen sein, weil den Namen hätte ich mir schon gemerkt irgendwo. Ja, und dann ist es oft so, ja, das hat ein Physiotherapeut gemacht. Dann sage ich, jetzt ganz selbstkritisch, wie gut sind die Physiobehandlungen, die ich mache, Ja, ich will jetzt hier keine bösen Worte benutzen, aber die wären nichts wert, weil ich das einfach nicht kann. Das heißt, wenn der Physio dann die Rechtskunde unterrichtet, wird das wahrscheinlich genauso gut sein, als wenn ich Krankengymnastik unterrichte. Ja, und da würde ich selbstkritisch sagen, das kann ich einfach nicht. Und das ist so wichtig. Und ich erlebe das auch, wenn ich mit Studenten unterwegs bin, weil ich bin ja Lehrbeauftragter an mehreren Unis. Und dann sind die eigentlich, die sind schon mit dem Studium fast durch, haben die Ausbildung vorher und dann haben die mal bei mir einen Tag Beruf und Gesetzeskunde und sagen dann, das haben wir bisher immer anders gemacht und haben es noch nie anders gehört. Sag ich ja, jetzt hat es euch mal jemand erklärt und dass man es auch direkt umsetzen kann.
Super. Also Henrik, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Der bringt Licht ins Dunkel. Ja, das ist tatsächlich so. Ja.
Ich sag's dir, ja. Weil es jetzt gerade so gut passt.
Ja.
Bist du ja jetzt schon sehr lange in der Branche unterwegs. Ich glaube, viele kennen dich auch schon, ne? Aber ich habe es ja auch gerade schon im Intro gesagt, ne? Du bist ja neben deiner Arbeit als Rechtsanwalt auch noch Autor, du machst Veröffentlichungen, du bist Justiziar beim VPT.
Genau.
Wie lange bist du schon in der Branche?
Also ich würde mal sagen, nicht ganz von Geburt, sondern ein bisschen später.
Ja.
Aber faktisch, dass ich damit Geld verdiene oder das zu meinem Beruf gemacht habe, seit etwa 20 Jahren mache ich das. Wobei ich auch sage, das ist nicht so wichtig. Also man kann auch 20 Jahre Blödsinn gemacht haben, dann ist es nichts wert. Ja, also man muss gute Leistung bringen. Und ich bin praktisch in einem Reha-Zentrum aufgewachsen. Mein Vater war selbst Physiotherapeut. Und als dann bei mir die Berufswahl anstand, wo ich mich so näher damit auseinandergesetzt habe, hat mein Vater gesagt, willst du nicht das Reha-Zentrum übernehmen? Das liegt da jetzt nah. So, und das war meines Wissens so eins der ersten Reha-Zentren in Deutschland. Großer Betrieb, über 40 Mitarbeiter.
Ah, das ist schon groß, ja.
Ich habe aber meinen Vater nie gesehen. Also er ist morgens um 6 Uhr aus dem Haus, der muss ja gucken, was läuft da und er kam so 21, 22 Uhr zurück. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, nicht schlimme Worte in den Mund zu nehmen. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn, dieser Beruf?
Ständig selbst.
Ja, aber ich kann nicht auspennen und abends kann ich nicht mit Freunden was machen. Was ist denn das für ein blöder Job? Jetzt weiß ich heute natürlich, dass mein Vater da nicht der Standard-Physiotherapeut war. Der hat auch noch ganz viel Unterricht gegeben, war am Wochenende weg. Aber ich habe den Mann halt selten gesehen. Und das war für mich dann vollkommen abschreckend, in diesen Beruf reinzugehen. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Physiotherapeut, weil das hätte nahegelegen. Aber ich habe ihn so gesehen und habe gesagt, was ist, wenn ich das machen würde, was er macht? Das war für mich abschreckend. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich bin im Prinzip im Reha-Zentrum aufgewachsen. Wenn ich von der Schule gekommen bin, bin ich dahin und habe Hausaufgaben gemacht und habe mir das angeschaut. Ich habe dann, früher habe ich Radsport gemacht, da habe ich da mich fit gemacht und sowas und bin immer da gewesen, habe ein paar Leute, aber auch ein Fitnessstudio angegliedert, habe mir die mal angeguckt, fand das faszinierend. Aber die ganzen Abläufe, die habe ich schon immer mitbekommen. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch gemerkt, dass mein Vater, trotz dass er wirklich Unternehmer war und wirklich fit war in den Sachen, von rechtlichen Dingen oft keine Ahnung hatte. Und er hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll. Das war jetzt noch, bevor ich studiert habe und ähnliches. Und da gab es so viele gar nicht, die da Ahnung von hatten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na, ist das mit der Physio nichts für mich? Aber was ist denn, wenn du das machst? Du berätst die Leute juristisch. Und dann habe ich gesagt, okay, machst du das, studierst Jura, das dauert natürlich ein paar Jahre, das ist einfach so, wollte aber so zügig wie möglich durch das Studium, weil ich ja wusste, was ich machen will. Ich will Therapeutinnen und Therapeuten beraten und vertreten.
Also gab es gar nicht so den Weg, dass du dich nochmal entscheiden musstest, gehe ich jetzt in die klassische Anwaltskanzlei oder...
Nein.
Ich bin dann auch schnell selbstständig gemacht.
Ich bin auch ein schlechter Angestellter.
Ja.
Also... ich möchte normalerweise entscheiden, wie das läuft. Und ich habe da jeden Tag Ideen, Visionen. Das ist als Angestellter nicht immer einfach umzusetzen.
Stimmt.
Und ich bin auch jemand, wenn ich sage, ich will jetzt im Bett liegen, dann will ich im Bett liegen. Und wenn es heißt, ich muss um 8 Uhr da sein, ist das nicht gut für mich. Funktioniert einfach mit meinem Biorhythmus und all sowas. Passt doch einfach nicht. Ich will das selbst entscheiden können. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast dieses ganze Studium hinter dir, du hast die Anwaltszulassung, dann machst du jetzt genau das, was du geplant hast. Und dann habe ich ein Stück weit mir einen Namen gemacht. Dann kam der Verband auf mich zu, der VPT, Verband für Physiotherapie, und hat dann auch gesagt, willst du nicht für uns was machen? Weil wir brauchen auch noch jemanden, der Mitglieder eben berät. Und dann war ich zuerst auf NRW-Ebene tätig, dass ich mich darum gekümmert habe. Und dann ging es um den Bund, weil da war mein Vorgänger, Dr. Ernst Boxberg, sehr bekannter Jurist gewesen, ganz toller Mann, Gott hab ihn selig. Der war dann halt schon ja in den 70ern so, und dann klappt es nicht nicht mehr so gut. Und dann habe ich im Prinzip irgendwann den Bund dann übernommen. Und die Themen, die in NRW sind, sind genau die gleichen, die es überall anders auch gibt. Das war ja nichts Neues. Und das mache ich jetzt seit vielen Jahren, dass ich zum einen die Kanzlei habe, aber zum anderen auch das Justiziariat vom Berufsverband. Und deswegen rufen dann Mitglieder bei uns an, die dann Fragen haben. Und das ist aber jetzt nicht nur die Physiotherapie. Also ich bin auch Justiziar eines podologischen Berufsverbandes. Und wir haben bei uns in der Mandantschaft vor allem Physios, aber auch sehr viele Ergos, Logos und Podos. Mhm. Weil die Probleme, die juristischen, und das ist ja nur für mich relevant, die sind ja identisch. Also gibt es sehr wenig Unterschiede. Mit der Behandlung an sich habe ich ja wenig zu tun. Ja. Nur das, was ich dann sehr praktisch finde, und das sagen viele Mandanten auch, man muss mir nicht erklären, was die Leute tun. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Therapeut zum Anwalt gehe, muss ich dem erstmal erklären, was mache ich, wie läuft das, bis der überhaupt mal mein Problem lösen kann. Mhm. Aber das weiß ich ja. Und das ist so schön, dass man direkt auf einer Wellenlänge dann ist.
Da gibt's wenige Menschen, ne, die so spezialisiert sind, wirklich genau in dem Bereich. Ne? Also du bist da ja schon federführend.
Es gibt da nicht so viele. Also es gibt überall welche, klar, wie in jedem Beruf. Aber man sagt mir oder man spricht mir zu, dass ich gut mit den Leuten umgehen kann, dass die mich verstehen. Und es gibt halt manches Klientel, da kann man besser und schlechter mit umgehen. Mhm. Genauso wie ich mal mit Anwälten zu tun hatte, lass mich mit diesen Therapeuten in Ruhe. Ja, die will ich gar nicht.
Wir sind schon eine besondere Spezies.
Wie jeder, wie Anwälte. Ich will auch nicht mit Anwälten befreundet sein, ja, sage ich jetzt mal. Das ist so, da muss man überlegen, kann man mit den Leuten gut oder nicht? Und die müssen ja einen verstehen können. Ja. Und wenn jemand zu mir sagt, Herr Alt, ich habe es verstanden, was Sie mir erklärt haben. Das ist das Tollste, was für mich so ist. Ne? Mhm. Deswegen mache ich auch so viele Vorträge. Ich mache ja pro Woche 2 bis 3 Stück. Das ist, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, kommt da echt viel zusammen. Und wenn danach jemand, das passiert oft, sagt, jetzt habe ich dieses Thema verstanden, das ist das Tollste, was es gibt.
Aber das macht's ja aus. Ich meine, am Ende hast du die Gabe, dass du runterbrechen kannst, sodass dein Gegenüber ohne Vorkenntnis versteht, worum es eigentlich geht. Ja. Und Juristendeutsch
ist nicht immer schön.
Ist nicht immer schön. Und es ist dann umso schöner, wenn man jemanden hat, der da, wie ich gerade gesagt habe, Licht ins Dunkeln bringt. Für jeden Einzelnen. Ne?
Ich erwarte das auch von einem Therapeuten. Das ist, glaube ich, auch so, dass das Thema Kommunikation ist an sich wichtig.
Fachidiot schlägt Kundentod. Ne? Also das ist bei uns auch der Fall. Ja. Ach, muss ich wieder was ins Phrasenschwein schmeißen?
Ach, Idiot schlägt Kunden.
Ja, aber das ist richtig.
Aber auch aufmerksam. Ja. Ich habe kein Geld dabei. Mache ich gleich, hole ich nach.
Sehr schön.
Okay, also. Ich
fürchte. Das aufschreiben, genau. Das ist absolut richtig. Also jetzt, wir haben den Patienten, der sich vielleicht mit seinem Körper nicht so intensiv auseinandergesetzt hat oder vielleicht auch eine Verletzung hat, wo er gar nicht weiß, was überhaupt passiert. Ich muss ihn doch wirklich abholen und ihm erklären, dass er weiß, was er tun soll. Ja. Und die Fachtermini sind doch vollkommen egal. Ob der jetzt weiß, wie das und das heißt, ist doch, er muss wissen, was er machen muss. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Und das muss man so runterbrechen, das ist ein super Wort dafür, was du gewählt hast, dass der genau weiß, was er tun soll.
Mhm. Aber es gelingt ja. Ich möchte noch einen Satz zusehen. Ich bin froh, dass du dich für diesen Weg entschieden hast, weil damit hilfst du uns mehr, als wenn du jetzt der zweite Inhaber des Reha-Zentrum geworden wärst. So bist du viel hilfreicher für alle. Und ich glaube, du bringst damit sehr viel Nutzen mit dem, was du machst. Du stiftest sehr viel Sinn und da bin ich sehr froh darüber.
Das freut mich.
Genau, und das glaube ich auch. Und ich glaube auch, man merkt bei dir, du hast diese Erfahrung hinter dir und das ist nicht nur Meinung, sondern auch wirklich Ahnung am Ende in dem Sinne. Gerade in so einem Bereich, wo es um Gesetze geht und wo, glaube ich, dir auch oft an den Kopf geworfen wird, das interpretiere ich aber anders. Ne? Aber ich finde, das ist spannend, dass man dir da ja auch dieses Vertrauen zusprechen kann durch die Erfahrung und durch die eigene Leistung, die du ja dann auch da einbringst, Gerichtsurteile einholst und etc.
Meinung hat da auch nicht viel zu suchen. Also es geht ja einfach um die Fakten, wie soll man damit umgehen und wie soll dann derjenige sich verhalten. Das ist ja bei unserem Kanzleilogo, wir haben da ganz lang drüber nachgedacht. Ne? Unser Kanzleimotto heißt ja Gesundheitsschutzklarheit. Das heißt, genau, für die zuschauen, das heißt, wir kümmern uns eigentlich nur um Menschen im Gesundheitswesen. Wir haben auch mal jemanden, einen Nachbar, der einen Verkehrsunfall hat oder sowas, und machen wir dann auch, wenn wir gerade Zeit haben. Aber sonst nur dieses Thema Gesundheitswesen. Ja. Und was wir halt tun, und das trifft es genau, wir schützen die Leute. Also das ist unser Ziel. Die sollen sich um die Therapie kümmern, wir kümmern uns um den Rest. Und dann dieses Thema Klarheit, das hat mir mal eine Dame gesagt, die hat gesagt, wenn du mir das erklärst, verstehe ich das. Das ist doch dieser Begriff Klarheit. Und deswegen haben wir das auch in den Slogan so mit reingepackt, weil genau das ist das Wichtigste.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht nochmal, aber ich tue es jetzt wegen dem Phrasenschwein, Klarheit vor Verständnis.
Den kenne ich noch nicht, ja.
Und ich finde schon, das habe ich zumindest gelernt, man erwartet ja häufig Verständnis, aber dafür muss man erstmal Klarheit schaffen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Und dann bekommt man am Ende das, was man sich wünscht.
Ja. Super. Ich glaube, wir haben festgestellt, Benjamin hat Ahnung von dem, was er spricht. Und aber auch schon
Fragen.
Auch schon viel erlebt. Genau, ja, wir gehen gleich ganz viele Fragen auch mal durch, die so wirklich in der Physiobranche sehr präsent sind. Aber du hast ja auch wirklich schon viel erlebt. Ne? Vielleicht habt ihr es im Intro gehört. Da habe ich auch vielleicht schon darüber gesprochen, dass der Physio auch mal im Gefängnis landet. Und das ist ja was, woran man überhaupt gar nicht dran denkt, ne?
Nee.
Bist du oft ein Physio im Gefängnis?
Also das passiert.
Bekommst du das oft mit? Thomas.
Jo. Wir reden immer darüber, dass man seine Mitarbeiter und sich ständig fortbilden sollte.
In der Therapie ist Fortbildung selbstverständlich. Aber wo lernt man Kommunikation mit Patientinnen? Organisation an der Rezeption? Teamführung oder Beratungsgespräche, die aus Patientinnen echte Mitglieder machen?
Das gibt's in Deutschland noch nicht wirklich. Dafür haben wir ein Format ins Leben gerufen. Den Praxiscampus. Dort gibt's Seminare wie Smart Talk, Rezeptionsmanagement, Führungskräftetrainings oder Sales.
Und das Beste, unsere Seminare sind maßgeschneidert für Physiotherapiepraxen. Du lernst Inhalte, die direkt im Alltag umsetzbar sind und kannst dich sofort mit Kollegen austauschen.
Live an Standorten in ganz Deutschland oder digital. Tickets für den Praxiscampus gibt's auf derpraxiscampus.de. Mehr Infos und den Link findet ihr in den Shownotes.
Meld dich jetzt an und sicher dir deinen Platz.
Ja, also man muss Folgendes sehen. Wenn ich so überlege oder clustere, was mache ich am meisten? Mhm. Das sind die Fälle, die ich persönlich am meisten bearbeite, Thema Abrechnungsbetrug.
Ja.
Das hört sich so böse an, aber da ist man sehr schnell in diesem Thema Abrechnungsbetrug. Mhm. Und das ist von meiner persönlichen Arbeit, lasst es mal 30-40% sein, was ja schon sehr viel ist. Genau. Also von dem, was ich persönlich mache. Ne? Bei uns in der Kanzlei haben wir pro Jahr so wirklich Fälle, die man so durcharbeitet, in den letzten Jahren so knapp über 1200 Stück. Das muss man sich auch mal ab und zu mal bewusst machen, wie viel das pro Tag sind. Und die Fälle, dann kann man sagen, ist so, ja, 400 Thema Abrechnungsbetrug ist realistisch. Ne? Mhm. Ich gucke mir das immer zum Ende des Jahres an, was ist denn so gewesen? Und das nächste große Thema ist eigentlich Arbeitsrecht. Mhm. Ja, das ist ein Riesending, weil es immer wieder Streitereien dann gibt. Ne? Und ansonsten, ich sag mal, wir sind beteiligt jedes Jahr an der Gründung von 200 Gesellschaften. Ja, und es ist auch so, dass wir jedes Jahr etwa so 200 Praxisübergaben betreuen. Diese Zahl, die muss man sich mal bewusst machen. Das ist wirklich viel, ne? Und gerade dieses Thema Abrechnungsbetrug, um da zu bleiben, ist ein Riesending. Und ich bringe das auch gerne immer wieder in die, soll man sagen, Medien, vielleicht Social Media besser gesagt.
Ja, du bist ja schon omnipräsent,
ja,
was das betrifft.
Es ist halt wichtig, dass man das aus der Versenkung rausholt, das Thema, um Augen zu öffnen. Weil es ist ganz einfach so, wenn da drüber geschwiegen wird, bringt es nichts. Und ich habe so viele Mandanten, die sagen, mir war das nicht klar, dass das so kritisch ist. Die sehen das als Kavaliersdelikt, wenn mal was schief läuft. Aber das ist auch schon wieder verharmlost. Ich habe so viele Fälle, wo es um Hunderttausende Euro geht, der Falschabrechnung. Das ist bei uns vollkommen Standard, solche Fälle. Und dann reden wir da auch über Haftstrafen. Also nicht bei jedem Fall des Abrechnungsbetrugs. Aber wenn ich zum Beispiel hingehe und nimm mir, sage ich mal, 10 Therapeuten ohne deutsche Berufserlaubnis, die ich bei mir einsetze, die habe ich schnell gefunden. Die sind vielleicht auch super nett, können sogar therapieren, dürfen es aber zum Beispiel in Deutschland nicht, weil es Ukrainer sind, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen. Da kann es sein, meine Praxis funktioniert, meine Patienten sind zufrieden. Aber wenn jemand herauskriegt, die haben keine deutsche Berufserlaubnis, ist das ein Abrechnungsbetrug. So, und wenn ich jetzt diese Mitarbeiter habe und weiß, dass so ein Vollzeit-Physiotherapeut mir, sage ich mal, 120.000, 140.000 Umsatz pro Jahr macht, dann brauche ich ja nur diese Truppe ein Jahr zu machen und dann bin ich bei 1,5 Millionen Euro.
Ja.
Ja, so, und wenn ich die da liegen habe und direkt zurückzahlen kann, ist ja nicht so schlimm.
Aber die Rücklagen ist ja meistens nicht.
Ja, und vor allem nicht 1,5 Millionen. Ja. Ne? So, und wenn das rauskommt, da hat sich noch nicht mal jemand was Böses gedacht.
Ja.
Wir haben eine massive Strafe. Ob ich jetzt in eine Bank gehe und sage, ich will 1,5 Millionen da mit der Knarre und gehe raus oder mach das, ist juristisch gesehen kein Unterschied. Also die sind marginal, die Unterschiede. Und das muss jetzt auch gar nicht das sein. Es kann sein, ich habe einen Mitarbeiter über längere Zeit nicht gemeldet bei der Zulassungsstelle. Darf ich auch nicht einsetzen. Oder einer, da kriege ich die Krise. Jemand macht einen Kurs für manuelle Therapie Und der Lehrer, der da auch keine Ahnung von Recht hat, sagt, ihr übt das mal bitte in der Praxis. Natürlich ab dem ersten Wochenende MT setzt er das alles in der Praxis ein. Und wenn die Praxis und derjenige dann auch nicht ganz so fit ist juristisch, wird er ab der nächsten Woche manuelle Therapie machen auf Kassenrezept. Und da sind wir bei einem Abrechnungsbetrug. Ja. Das, was der Lehrer dann sagen sollte, ist, ihr habt was gelernt, das geht vielleicht ein bisschen über das hinaus, was er bisher gemacht hat, und du vertieft das. Nimmt doch ein KG-Rezept. Und wenn es sinnvoll ist, baut es ein.
Gerade durch den Kopf, ehrlich.
Das Problem ist gelöst. Aber er sagt, übt es am Patienten. Und das ist das Blödste, was man in dem Moment sagen kann. Weil der findet das toll, ich habe Wissen, ich weiß mehr, ich kann demjenigen helfen. Ach, kommt direkt der und der Patient. Wenn ich das dann mache, geht's dem besser. Aber nee, ich darf das nur beim KG-Rezept. Und das sind jetzt halt die Fälle. Und nochmal, wir sind ja bei Therapeutinnen und Therapeuten, bei super lieben, netten Menschen, sozialen Menschen. Und plötzlich haben die ein Thema Abrechnungsbetrug. Und das ist eine ganz knallharte Straftat. Und ja, dann gibt es viele, wo wir auch leider über Haftstrafen reden, was aber für die meisten noch schlimmer ist, weil das mit den Haftstrafen kann man oft vermeiden, ist der Entzug der Berufserlaubnis. Da passiert es immer häufiger. Und ich erzähle das, weil es keiner tut. Ja. Weil wenn ich aus dem Knast komme oder man hat mir die Berufserlaubnis entzogen und ich gehe zum Therapeutenstammtisch, dann sage ich nicht, ach, die sind alle doof, man hat mir die Berufserlaubnis entzogen. Nee, das behalte ich doch für mich.
Ja, ist das so.
Aber die anderen, die dann wach gemacht werden könnten, dass es kein Kavaliersdelikt ist, die erfahren das nicht. Und deswegen sehe ich so ein bisschen als meine Mission, auch zu sagen, Leute, das gibt's. Vielleicht macht ihr das alles nicht, das wäre ganz toll. Aber ihr solltet wissen, dass es schief gehen kann. Wenn es schief geht, kommt her, wir versuchen eine Lösung zu finden. Aber es meistens tut's weh.
Ich verstehe, dass erstmal alles, was ich falsch mache, in dem Sinne ein Betrug ist. Ne? Ob es jetzt bewusst oder unbewusst passiert. Das ist ja einfach das Recht. Ne?
Ich sag da gar nicht was zu, Jan.
Sag da gar nicht. Also, ja, so würde ich es zumindest verstehen. Ne? Es ist ja erstmal ein Betrug. Aber wo hört denn dieser Punkt auf, dass ich vielleicht relativ, sagt man, glimpflich wegkomme und vielleicht eine Geldstrafe zahle? Und wo fängt es an, dass ich sage, jetzt muss ich über Existenz nachdenken, über Berufserlaubnis nachdenken, über Knast nachdenken?
Da sind wir dann in der Juristerei schon sehr tief drin. Ne? Das wird dann, wenn ich dann anfange, sind wir 2 Stunden weiter. Aber es geht noch nicht mal um die Höhe an sich.
Ja.
Es geht auch um das Geschick, wie geht man mit dem Fall um. Also ich habe durchaus Fälle, wo ich den identischen Sachverhalt bei 2 verschiedenen Personen habe und es kommt mal was Schlimmeres und nicht so Schlimmes raus.
Verstehe, okay.
Und leider passiert es auch oft so, dass Therapeuten zum Rechtsanwalt von der Behandlungsliege gehen. Kann sein, dass der super ist und genau der Richtige. Aber viele trauen sich dann auch nicht zu sagen, das ist nicht meine Rechtsmaterie. Ach, mein Therapeut hat mich da mal gefragt, ach komm, dann mache ich das halt. Ist aber nicht immer intelligent, weil auch da sind wir vielleicht auch wieder beim Therapeutischen. Wenn der Patient in die Praxis kommt und sagt, ich habe Leiden XY, wie viele sagen dann, ist nicht meine Fachmaterie, gehen Sie woanders hin? Das sagen nicht viele.
Das stimmt.
Aus Mitleid, aus falschen
Meinung,
gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Aber das Beste für den Patienten, wenn ich nicht in dem Thema drin bin, ist zu sagen, geh bitte woanders hin. Ich helfe dir vielleicht sogar, jemanden zu suchen, der das besser kann. Weil die meisten Praxen haben ja gut zu tun. Wieso soll ich mich mit dem auseinandersetzen, wo ich nicht der Spezialist bin? Ne? Mhm. Ich habe das auch gesehen, als ich mal Probleme hatte vor einer Weile, wo ich immer wieder irgendwelche Schmerzen hatte im Oberschenkel und im Beinbereich, im Leistenbereich teilweise. Da bin ich zu mehreren Therapeuten gegangen und keiner konnte mir wirklich helfen. Ich bin bei mehreren Ärzten gewesen und ich habe irgendwie gedacht, komm, du bist nie krank und ich bin tatsächlich sehr selten krank. Und ja, wirklich, das machen wir jetzt, das ja, lohnt sich. Ja, und aber ich habe gedacht, ich hatte das Problem, ihr könnt das und alle Therapeuten, die zuhören, vorstellen, wenn ich mit einem, und ich möchte das mal so plastisch an meinem Beispiel erklären, wenn ich mit meinem rechten Bein in eine Hose reingegangen bin, hat es bei mir in der Leistengegend gezogen. So. Jetzt habe ich gedacht, hast einen Leistenbruch. Habe keine Ahnung von dem Thema. So, habe versucht, das auszuschließen, weil ich keine Lust hatte, operiert zu werden. Also das versuche ich mir schon mal weg zu googeln, dieses Problem. So, und habe dann gesagt, gehst du zum Arzt? Bin zur Sportmedizinerin gegangen. Die hat mich da abgetastet, Leistenbruch ist es nicht. Habe gesagt, oh gut, das Blöde ist, ich hatte das 3 Monate schon. Ich hatte gesagt, komm, wenn es einmal gewesen wäre, interessiert mich doch alles nicht. Geh doch nicht zum Arzt. Aber nach 3 Monaten immer in die Hose und es tat mir weh. Und irgendwie kam da nicht viel bei rum. Die hat dann gesagt, gehen Sie mal zur Sprechstunde, das muss geröntgt werden. Ich sage, ich will doch jetzt eine Lösung. Mhm. Dann bin ich zum Heilpraktiker gegangen, den ich kenne. Der hat, sage ich mal, sich um die Symptome gekümmert, ging mir ein bisschen besser, aber nicht so wirklich. Und dann bin ich zu mehreren Physios gegangen. Da habe ich ja normalerweise einen schnellen Draht zu. Das war aber nie so die Lösung. Und dann bin ich zu meiner Schwägerin gegangen, die auch Physiotherapeutin ist, und habe gesagt, Janine, du musst mir jetzt helfen. Das geht so nicht weiter. Und die hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und die hat mich so eine Stunde richtig hart rangenommen. Mhm. Ich hatte dann so einen komplett blauen Oberschenkel. Ich weiß nicht, ob es vermeidbar war. Sie hatte ihren Spaß da vielleicht auch dran, alles gut. Ja. Aber es war weg.
Ja.
So, und sie hat mir dann auch erklärt, und da bin ich wieder bei der Klarheit, sie hat mir erklärt, was habe ich falsch gemacht und was mache ich richtig. So, und jeder Physiotherapeut, der in dem Thema drin ist, hätte dann gesagt, komm, beweg dich mehr und all solche Geschichten, ja. Und ich wollte auch nicht zu Liebschau und Tracht gucken gehen, was die so machen soll. Aber meine Schwägerin.
Erstmal für dich.
Ja, und es ist halt so, meine Schwägerin hat mir geholfen, hat mir mit einfachen Worten gesagt, mach das, kommt nicht wieder, und ist nicht wiedergekommen. Mhm. So. Aber das Traurige war, dass ich so viele Stationen hatte und die anderen hätten vielleicht auch sagen können, geh doch woanders hin. Mhm. Wäre für mich die bessere Lösung. Sie haben sich alle Mühe gegeben, finde ich vollkommen in Ordnung, aber keiner hatte die Lösung. Mhm. Und das ist auch bei der Juristerei so. Es kommen Leute zu mir, die sagen, ich soll abgeschoben werden. Mhm. Da sage ich, ja, ist halt nicht so mein Thema, Ausländerrecht in dem Fall. Mhm. Ne? Oder ich habe irgendwas mit, weiß was ich, also irgendwelche Sachen, wo ich einfach sonst keine Ahnung von habe. Dann sage ich, mach ich nicht, weil kann ich mir nur meinen Namen mit versauen. Also ich sage, wenn du was Therapeutisches hast, dann komm, weil die Chance, dass wir das gut hinbekommen, das ist relativ groß. Mhm. Und neben den Therapeuten, da vielleicht noch so eine kleine Anekdote, hat sich in den letzten Jahren auch rausgebildet, man sieht mir das nicht an, aber wir betreuen noch relativ viele Schönheitschirurgen.
Oh.
Ja, genau, du hast den Witz verstanden. Genau.
Ich habe es auch verstanden. Ja, ja.
Aber das ist so spannend, dieses Thema. Das ist so ein spannendes Thema, sich mit der Schönheitschirurgie juristisch auseinanderzusetzen. Mhm. Und die Schönheitschirurgen sind alle auch so ein ganz spezielles Kaliber. Und wenn man mit denen gut kann, super nette Leute und super spannende Fälle.
Mhm. Das ist ja dann so ein bisschen die, das ist ja so ein bisschen die Essenz dann daraus, gerade wenn es dann um schlimme Sachen geht, wie hohe Summen oder Gefängnisstrafen, dass man dann nicht diese mehreren Stationen durchläuft, die einen am Ende vielleicht dann in den Knast bringen, wenn man nicht die richtige Person an seiner Seite hat.
Das,
ne?
ist es.
Dann ist es wahrscheinlich sehr fallspezifisch. Ne?
Man muss schnell sein. Ne? Es geht darum, ich habe das ganz oft so, dann kriegt jemand Post von der Polizei oder er bekommt mit, dass Patienten befragt werden. Mhm. Dann sage ich, jetzt Vollgas geben, jetzt müssen wir aktiv werden. Wir müssen zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei, zur Krankenkasse, je nach Fall, ne, Kontakt aufnehmen, ins Gespräch kommen, weil da haben wir immer Pluspunkte. Ja. Nur bitte nicht allein, ohne den Anwalt und einfach, es macht Sinn, wenn man die Leute kennt. Weil wir so viele Regressverfahren haben. Ich kenne da Leute 20 Jahre. Und es ist immer im Leben, wenn man 20 Jahre jemanden kennt, ich sag das immer, man hat eine Arbeitsbeziehung. Man muss sich noch nicht mal sympathisch sein. Man weiß aber, so kriegen wir, auch wenn wir auf der anderen Seite sind, den Fall besser vom Tisch. Mhm. Und deswegen sage ich, melde dich schnell, wir sprechen drüber, wir gucken, was wir machen können. Und das sind dann die Schlüssel.
Super.
Mir fällt dazu ein, wenn ich meine Betriebsanalysen mache, muss ich zugeben, es gibt immer noch so zwei Themen, die immer wieder aufploppen. Ein Thema hast du schon benannt. Es werden Leistungen abgerechnet mit Mitarbeitern, die nicht die dementsprechende Qualifikation dazu haben. Hm. Ja, so nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Yeah. Bei KGG ist das nicht selten. Hm. Ja, und dann gibt's tatsächlich auch mal wieder so etwas wie, ja, da passieren Dinge an der Rezeption und dann sagt der Inhaber mir, ja, das ist zum Teil aus der Unwissenheit heraus. Ja, hier und da wird dann schon mal unterschrieben für Leistungen, die nicht stattfinden. Wo ich dann immer sage, das ist Sozialversicherungsbetrug. Gehört das eigentlich auch zu in diese Sparte rein, über die du gerade gesprochen hast? Und
ja. Ja, es ist ja keine Phrase, deswegen will ich schon mal sagen, es ist keine Phrase, aber es gibt ja diese Aussage, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Und das trifft es ganz genau. Und auch da, das ist euer Bereich, wenn ich Praxisinhaber bin, bin ich Unternehmer. Und da gehören eben Dinge dazu, da habe ich vielleicht nicht immer Bock drauf, weil ich nicht am Patienten bin. Ich will ja Therapeut sein, aber dieses Drumherum gehört dazu. Und wenn ich nicht weiß, wie meine Rezeptionskräfte zuteilen oder es ihnen nicht vermitteln kann, dann ist da eine Fehlerquelle. Und du hast ja gesagt, das mit dem Betrug, du hattest das so ein bisschen allgemein gesagt, ich möchte das ganz klar sagen. Viele sagen, ich wollte ja nicht betrügen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nie. Das ist ja so, das höre ich in jedem Telefon. Ich will das ja gar nicht. So. Und das, was die Rechtsprechung gesagt hat, jetzt ganz einfach gemacht. Und das kann ich plastisch darstellen. Wenn ich abrechne, bedeutet das so, ich nehme alle meine Rezepte, die fertig abgearbeitet sind, und ich überreiche die quasi auf dem Silbertablett gegenüber den Krankenkassen und sage, schaut, ich habe es abgearbeitet und alle Regeln, die es gibt, habe ich eingehalten. Mhm. So macht die Rechtsprechung das. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich sie nicht eingehalten habe, dann habe ich halt diese Täuschungshandlung und diesen Irrtum auf Seiten der Krankenkasse, die dann sagt, ach, wir dachten, du hast es richtig gemacht. Und das ist halt der Betrug. Mhm. Weil die zahlen daraufhin Geld und ich bekomme Geld, was ich gar nicht behalten darf. Das ist jetzt einfach runtergebrochen, der Betrug. Das heißt, dass ich wollte das ja gar nicht, spielt gar keine Rolle, weil fiktiv bin ich mit dem Tablett gekommen und gesagt, ich habe mich um alles gekümmert. Und die Anforderungen sind hoch. Das heißt, angefangen bei der Rezeption, der richtige...
Ist ich eigentlich auch haftbar?
Strafbar, ja, natürlich. Das ist Beihilfe zum Betrug. Ich sage immer, das ist so, als wenn ich bei einem Banküberfall den Fluchtwagen fahre. Ich habe ja nie eine Knarre in der Hand gehabt, habe nie gesagt, Geld raus. Aber ohne, dass ich gefahren wäre, wäre der andere mit der Kohle nicht weggekommen. Mhm. Das heißt, der eine kommt vielleicht 10 Jahre, der andere 8 Jahre in den Knast jetzt beim Banküberfall. Aber ist auch doof. Und genauso ist das auch. Und man muss sagen, gegen die Angestellten wird im Verhältnis selten vorgegangen. Mhm. Einfach, weil die Staatsanwaltschaften oft keine Zeit dafür haben. Mhm. Aber es gibt manche Staatsanwälte, die sagen, ich habe die Schnauze voll. Mhm. Also es kann doch nicht sein, dass alle da mitmachen, die auch Gehalt bekommen. Ja, die werden meist nicht reich davon, die Angestellten, wenn sie sowas machen. Aber ne, manche haben sogar eine Provision, die sie dann bekommen für mehr Umsatz. Mhm. Wenn ich dann natürlich über diesen mehr Umsatz bekommen habe durch Bescheißen, dann bin ich doch genau da, wo ich nicht hin darf. Das heißt, ja, die Angestellten können auch mit dran sein. Solche Fälle habe ich auch immer wieder. Mhm. Und deswegen sollte auch dem Angestellten klar sein, du kannst genauso in den Knast kommen.
Verstehe. Du hast jetzt gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ich überreiche das auf dem Silbertablett und ich halte alle Regeln ein, die es gibt. So wie ich verstanden, es gibt irgendeine Gesetzgebung, die das regelt. Ja. Und wir haben ja im Vorgespräch einmal gesprochen und du hast gesagt, das sind ja eigentlich die heiligen Seiten für den Physiotherapeuten, weil das alles regelt, was man, wie man halt am Ende an sein Geld kommt. Aber gefühlt keiner liest's.
Nein, also das, was du jetzt ansprichst, ist ja der Rahmenvertrag. Ja. Ne? Das sind einfach die Regeln, die da gelten. Aber es ist jetzt ein Zusammenspiel von ganz viel. Es sind gesetzliche Regeln, wie zum Beispiel das Patientenrechtegesetz.
Ja.
Wenn jetzt jeder, der hier zuhört und zuschaut, sagt, Patientenrechtegesetz, habe ich das schon mal gehört? Punkt 1. Habe ich das schon mal gelesen?
Schwierig, ich zum Beispiel nicht.
Ja, die werden die meisten sagen, nee. So, wo finde ich das überhaupt? Ja. Ja, das ist im BGB. Was ist das BGB? Also, das sind die absoluten essentiellen Regeln. So, da fängt es mit an. Das muss ich mir angucken. Das heißt, für alle, die auch hier vielleicht heute dabei sind, einfach mal Patientenrechtegesetz lesen.
Genau, gib uns doch mal eine Leseliste.
Ja, das ist lang, ja. Aber wenn ich zum Beispiel einfach mal Patientenrechtegesetz bei Google eingebe, dann werde ich auf die richtigen Regeln im BGB verwiesen. Da brauche ich 1-2 Stunden für die zu lesen. Vielleicht an einem verregneten Abend mit einem Weinchen oder einem Bier, je nachdem, ja. So. Und aber das macht klar, das bringt was, ja. Und da stehen so viele Sachen, das ist Wahnsinn. Dann gibt's einmal die Rechtsprechung, zum Beispiel dieses Thema mit dem Silbertablett, das ist eher so Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ja, das weiß man nur, wenn man in dem Thema drin ist.
Ja.
Deswegen wissen das halt auch viele nicht. Und das wissen auch viele nicht, die sowas unterrichten, weil sie die Rechtsprechung nicht kennen.
Ja.
Und dann gibt's das Thema Rahmenvertrag. Und ich sage ja immer, der Rahmenvertrag ist das wichtigste Dokument eines Therapeuten mit Kassenzulassung. Mhm. Das wichtigste Dokument, weil wenn ich mich an den nicht halte, verdiene ich kein Geld. Ohne Geld kann ich mir keine Brötchen leisten. Ohne Brötchen sterbe ich. So einfach ist das. Mhm. Und der Rahmenvertrag, egal ob das jetzt Physio, Ergo, Logopodo ist, noch nicht mal die Anlagen, sind jetzt mal unwichtig erst, 20 Seiten, 25 Seiten ist der.
Das geht ja sogar.
Und die Zeit sollte ich mir nehmen, um es zu lesen. Und da stehen so viele spannende Sachen. Und das Krasse ist, ich unterschreibe es ja sogar als Praxisinhaber. Ich unterschreibe, dass ich es gelesen, verstanden habe und dass ich es anerkenne. Da gibt es eine Erklärung, da steht Anerkenntniserklärung zum Rahmenvertrag. Und ich persönlich würde das lesen, wenn ich es unterschreibe. Mhm. Das gilt auch für den fachlichen Leiter. Mhm. Fachlicher Leiter, kennen wir alle das Thema? Aber haben die den Rahmenvertrag gelesen?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und deswegen ist es so ein wichtiges Dokument und da steht so viel drin. Und viele Fragen, die an mich gerichtet werden, sage ich auch, gucken Sie mal danach. Also ich gebe dann auch die Antwort, aber ich versuche dann zu sagen, schau es dir doch mal an. Mhm. Musst du jetzt nicht, oder nimm es mit in Urlaub, druck es dir aus, lese es dir in der Sonne durch. Aber
Was ich auch immer toll finde bei dir, das finde ich auch schön, das macht Mut, wenn du auch zelebrierst, ich bin wieder vor Gericht gezogen, gegen die Krankenkasse vorgegangen, ja, gegen Kürzungen vorgegangen und ja, ich habe das Recht des Therapeuten im Grunde genommen geltend gemacht und habe das Geld zurückgeholt, ja, was auch am Ende ja dann dem Inhaber und den Therapeuten zusteht.
Das macht ja sonst keiner. Ja. Ist jetzt ein bisschen.
Wie kommt das überhaupt dazu, dass es doch ja so häufig vorkommt, diese Kürzung? Liegt es wirklich an der mangelhaften Vorbereitung des Silbertabletts, wenn ich es überreiche? Oder ist das teilweise Standard und gewollt, dass man einfach sagt, von Kassenseite aus, du, das machen wir jetzt einfach mal und gucken mal, wo, mal sehen, ob Widerstand kommt oder nicht?
Also ganz ehrlich, wenn ich die böse Antwort geben würde, vielleicht ist die falsch, ich kann sie gar nicht richtig geben. Aus meiner Sicht versuchen es die Krankenkassen einfach mal. Mhm. Und ich will euch sagen, oder euch ist das vielleicht bewusst, aber vielen gar nicht, die wissen gar nicht, ob sie das, was sie abrechnen, auch bekommen. Mhm. Viele kontrollieren nicht, gibt es eine Absetzung. Ich habe das ganz oft so, dass da Absetzung um Absetzung um Absetzung kommt und dann kommt ein Regressverfahren von der Krankenkasse und die Krankenkasse sagt, wir haben sie ja schon x-mal darauf hingewiesen. Und derjenige sagt, hat mir noch nie einer gesagt. Ja, wir haben ihnen das jeden Monat geschickt. Jeden Monat. Ja, aber sie lesen sich das nicht durch. Das heißt, die Abrechnung, das muss man sich tatsächlich ansehen. Und ich muss sagen, ja, wir machen viele Verfahren, die andere nicht machen. Da bin ich mir sicher. Mhm. Vielleicht gibt es noch jemand anderen, der sagt, ja, ich mache das auch. Aber ich glaube, wir machen da schon vieles, was andere nicht machen. Weil ich auch manchmal sage, hier müssen wir einfach dabei sein. Wir haben häufig Verfahren, immer seltener, weil es fehlt einfach die Lebenszeit irgendwo, wo es um 25 Euro geht. Mhm. Wir sagen, wir machen eine Behandlung, wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Wir machen das jetzt. Mhm. Ja, so. Und da gibt es normalerweise keinen klar denkenden Anwalt, der das macht. Und ich kann das auch nur machen, weil wir wiederum andere Fälle haben, wo wir unser Geld mit verdienen. Mhm. Und dann können wir auch mal sagen, komm, jetzt machen wir so einen Fall.
Präzedenzfall.
Es macht einfach gar keinen Sinn, es betriebswirtschaftlich durchzuziehen. Ich habe jetzt wieder eine Klage gemacht, da sagte eine Krankenkasse, dass irgendwelche Fristen gelten würden, die gar nicht bestehen. Und es ging um 90 Euro. Und die meisten Anwälte, die 90 Euro Fälle annehmen, können nicht so rechnen, weil du legst eigentlich Geld drauf. Es macht keinen Sinn. Ja, natürlich, wenn du sagst, du machst mal einen kleinen Fall, danach kommt er mit dem großen, ist das wie eine Mischkalkulation. Aber da haben wir häufig, wo ich sage, nee, die müssen das jetzt mal lernen, dass wir das durchziehen. Mhm. Und bei dem Fall, wo es dann um 90 Euro ein paar Gequetsche ging, ich habe es am Ende aufgeschrieben, ich habe für den Fall 27 Stunden gearbeitet. Mein Honorar in dem Fall war auch etwa 90 Euro. Mhm. Das macht betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn. Ja. Aber jetzt sage ich euch was. Mhm. Wenn die demnächst kommen und du streitest dich mit dem Alt um 50.000, dann wissen die, wenn der um 90 Euro streitet, dann bei 100 oder mehr, dann geht er richtig ab.
Ja.
So, und das ist, denke ich, das Wichtige. Und dann macht das auch Sinn. Und ich finde es wichtig, dass man manchmal auch diesen Goliath, wenn man ihn mal so nennen will, mal wirklich die Grenzen aufzeigen muss. Und es gibt manche Absetzungen, die sind berechtigt. Ja, also zum Beispiel Arztunterschrift fehlt, ist ärgerlich, aber jede Woche rufen 50 Leute bei mir an, wenn eine Absetzung Arztunterschrift fehlt. Meine Antwort ist immer, deine Praxis funktioniert nicht. Hört sich super hart an.
Ja,
ich sage, die funktioniert nicht, weil wer nicht auffällt, dass die Arztunterschrift fehlt, der hat kein Qualitätsmanagement in dem Fall. Es geht nicht. Da habe ich einen Fehler. Natürlich sind die Krankenkassen böse, der Arzt ist auch böse, aber dass mir das nicht auffällt, bei den Malen, wie ich es in der Hand hatte, da passt was nicht.
Das stimmt. Professionalität am Praxismanagement, das ist ja das, wo wir dann Hilfe zur Selbsthilfe leisten und auch dann gefordert sind. Und da bin ich bei dir zu 100%. Das ist da häufig die Ursache. Ne?
Ja. Das ist. Ich versuche dann auch davon zu berichten, wenn es gut gegangen ist. Und das geht dann oft auch gut. Weil wenn es gar keinen Sinn macht, sage ich, nee, tut mir leid, es macht wirklich keinen Sinn. Weil ich will ja auch wirklich was Positives für alle bewirken. Und dann gibt es durchaus Fälle, auch Verzugskostenpauschale. Wie oft zahlen Krankenkassen zu spät? Im Gesetz ist es klar geregelt, aber sie zahlen nicht die Verzugskostenpauschale. Wie viele Klageverfahren wir schon gemacht haben für 40 Euro Verzugskostenpauschale. Aber ja, das muss man auch machen.
Das zieht so durch, ne?
Ja, habe ich auch bei Hebammen gemacht. Ich betreue auch immer wieder Hebammen. Da denke ich mir, was die für einen krassen Job haben, welche Risiken und so. Das ist was, wo ich sage, Physiotherapeut kann ich mir vorstellen, das kann ich schon machen. Aber Hebamme, dass ich da helfe, dass ein Kind auf die Welt kommt, ich kann mir das nicht vorstellen, das jemals zu können. Das ist so ein krasser Job. Ja. Und dann versuche ich, die noch so hinzuhalten, dass sie zu spät ihr Geld bekommt. Ich meine, wie unfair ist das? Ja. Das ist frech. Und dann sage ich, komm, dann muss ich jedes Jahr auch ein paar Hebammenfälle machen, dass ich sage, komm, die kriegen ihre 40 Euro. Und da geht es nicht um 40 Euro, es geht um das Zeichen. So könnt ihr nicht mit uns umgehen.
Ja, toll, großartig, echt stark. Du hast noch bestimmt mehr Fragen.
Auf jeden Fall. Mich hat noch mal gerade eine Begrifflichkeit interessiert. Wenn du von Absetzung sprichst, sprichst du davon, dass das Rezept nicht ausbezahlt wird, richtig?
Ja.
Ja, ne? Und wenn du von einem Regressverfahren sprichst, worum geht's dann da?
Da geht's, wenn nachträglich was zurückgefordert wird. Das heißt, da ist erstmal was gezahlt worden.
Okay.
Und ob das jetzt juristisch die richtige Definition ist, ich glaube, das steht nirgendwo. Aber in der normalen Sprache sagt man Absetzung, das ist einfach nie bezahlt worden. Ja. Und Regress, die kommen nachträglich und sagen, wir wollen das. Und mit Regress ist meist auch nicht gemeint, wir reden von einer Verordnung, sondern da geht eben mehr schief.
Ja.
Also, dass die Krankenkassen auch sagen, ich mache da jetzt einen Fall raus. Weil wenn ich mir so die normalen Regressfälle anschaue, dass das unter fünfstellig ist, ist ganz selten. Da hatte ich jetzt einen Fall auch vor ein paar Tagen, da schrieb die Krankenkasse, wir haben hier so und so viele falsche Abrechnungen gefunden, das waren etwa 6.000 Euro, wir hätten gerne eine Stellungnahme von Ihnen, und der rief mich an und sagte, halt, soll ich da jetzt mal was hinschreiben, die wollen 6.000 Euro von mir, oder meinen Sie, Sie müssen das machen? Sage ich, hören Sie mal, die schreiben Sie nicht für 6.000 Euro an. Das ist so das, was die herausgefunden haben. Die wollen jetzt aber eine Stellungnahme. Warum ist das passiert? Und wir sind jetzt gerade bei dem Fall bei 85.000 Euro, die dann aufgeploppt sind. So, und dieses Verständnis muss man aber erstmal schaffen, weil da kommt der Alte und sagt, die wollen ja noch viel mehr. Wie blöd ist der denn? Aber nein, der hat das dann ehrlich auch gesagt. Und ich habe auch manchmal Leute, die sagen, der hat uns das zu deutlich gesagt. Aber tut mir leid, ich bin da nicht auf dem Ponyhof. Ich muss dann sagen, das sind die Situationen, damit müssen wir arbeiten. Es hilft doch keinem. Na, auch wenn ich einem kranken Patienten sage, Sie können morgen Marathon laufen, aber der wird übermorgen sterben, bringt das doch nichts.
Nee.
Ja, so ist es ja. Ne? Und so muss ich sagen, komm, das ist das, mit dem ich arbeiten muss. Mhm. Und wenn richtig viel Mist gelaufen ist, dann kommt es halt zu einer Strafe. Aber verliert er seine Berufserlaubnis? Oder verliert der alles, was er jemals erwirtschaftet hat? Ne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe richtig Mist gebaut, bin 60 Jahre alt, verliere ich mein Haus, meine Altersvorsorge und war's das? Oder zahle ich 5.000 Euro und kann weitermachen? Das, finde ich, macht einen großen Unterschied.
Das sehe ich auch oft, ja, wenn ich dann sage, hast du auch nicht privat, sondern auch für die Firma Rücklagen gebildet, dann ist das häufig nicht der Fall. Und dann sind solche Dinge ja häufig etwas, was einen so richtig aus den Bahnen wirft. Ne? Mhm. Neben der Steuerlast, die vielleicht unverhofft auf einmal auf mich zukommt, sind solche Fälle dann schon existenzbedrohend. Ne? Mhm.
Und das wäre auch so eine Sache, ich warte ja noch auf den Steuerberater, der richtig toll Therapeuten betreut. Also jemand, der auch sagt, ich spreche die Sprache der Therapeuten und ich mache das immer richtig, weil ich erlebe das ganz oft, dass Therapeuten Steuerberater haben, die halt nicht in der Therapiebranche drin sind. Mhm. Und da gibt es so viele spezielle Dinge, die man einfach nicht weiß. Ja. Wenn ich dann bin bei Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und solche Sachen.
Muss ich doch gar nicht zahlen, Gewerbesteuer.
Noch nie von gehört. Und viele wissen auch nicht, dass viele Finanzämter sagen, wenn ich mehr als 4,5 Vollzeittherapeuten habe, die mich schon in die Gewerblichkeit reinbringen können. So, und das ist eine Sache, ich mache keine Steuerbahn, ich dürfte es sogar, ich tue es nicht, aber ich habe auch regelmäßig Steuerstrafverfahren. Und wenn ich dann zum Beispiel nicht weiß, wie das mit der Umsatzsteuer funktioniert, führe sie nicht ab, weil ich dachte, das ist umsatzsteuerfrei, ein Steuerstrafverfahren kriege. Das sind so Sachen, die hören sich ganz komisch an, aber da ist man auch schnell drin.
Ja. Wenn wir jetzt gerade schon so bei Zahlen sind, hast du im Kopf oder kannst das nennen, was so das die größte Zahl war, wo du in einem Verfahren gegen vorgegangen bist oder die höchste Gefängnisstrafe oder was war so das Krasseste, was du je erlebt hast?
Maximum.
Das würde mich mal interessieren.
Ja, es gibt ja im Strafrecht eine ganz spezielle Grenze, 2 Jahre Freiheitsstrafe, weil 2 Jahre Freiheitsstrafe kann man noch auf Bewährung aussetzen. Bewährung aussetzen heißt, man muss nicht in den Knast, sondern wenn man nochmal was Mist baut, dann muss man wahrscheinlich erst rein.
Verstehe.
Und wenn eine Freiheitsstrafe über 2 Jahre ist, kann die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Ah. Deswegen machen das Gerichte manchmal auch relativ gern, dass sie sagen 2 Jahre, weil es halt das Maximum, wo jemand nicht in den Knast muss, und dann gibt man ihm noch gerade so eine Chance. Und diese 2 Jahre auf Bewährung, das habe ich häufig. Mhm. Da muss man aber sagen, wenn ich dann nochmal was falsch abbreche, und wir wissen alle, ja, das kann mal passieren, wenn irgendwas doof gelaufen ist. Ich habe gerade die Rezeptionskraft nicht im Blick und habe nicht alles kontrolliert. Ja, das passiert dann. Ja, aber dann passiert eine Verordnung und dann kann ich im Knast sein. Mhm. Und das ist richtig blöd. Mhm. Ja, das heißt, das ist schon, aber wenn wir von Summen reden, also jetzt gucke ich, sind wir 2026, das Maximum, was ich letztes Jahr hatte, das habe ich ziemlich genau im Kopf, das waren etwa 5,5 Millionen Euro Falschabrechnung. War eine Praxis mit 20 Therapeuten ohne hinreichende Berufsqualifikation. Mhm. Und dann bist du da schnell. Ja. Da musst du nicht lange rechnen. Ne? Also die hatten pro Jahr etwa 1 bis 1,5 Millionen Euro Falschabrechnung, haben das ein paar Jährchen gemacht, dann bist du bei 5 Millionen Euro. So, und in dem Fall kann ich sagen, derjenige ist zum Anwalt um die Ecke gegangen, weil der halt um die Ecke von der Praxis war. Er hat gesagt, ja, finden wir schon irgendeine Lösung. Und nach einem Dreivierteljahr hat der gemerkt, ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass der das sonst nicht so macht, mit den Therapeuten halt. Und dann ist er zu mir gekommen, erstmal, ja, ich habe schon Anwalt, aber können Sie mir was sagen? Sag ich, klar, so und so und so sieht's aus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich das halt weiter, was sinnvoll ist. Und wir haben den Fall dann abgeschlossen. Derjenige hat eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monate auf Bewährung bekommen. Ja, das geht. Der musste nicht in den Knast. Und das Wichtige, dann kam das Verfahren zum Berufserlaubnisentzug. Mhm. Und die konnte ich ihm sichern. Das heißt, er darf weiter tätig sein. Weil ganz ehrlich, nicht in den Knast gehen war jetzt noch, war toll, dass das geklappt hat. Mhm. Aber manche sagen auch, ja, also Therapeuten, so viele sind nicht im Knast, aber dass man bei dem Betrag die Berufserlaubnis entzogen wird, das ist sehr groß. Das heißt, der darf jetzt weitermachen, das Ganze kann weitergehen und das Wichtige. Und manche sagen sogar, wieso vertreten sie denn diese Betrüger? Mhm. Da würde ich auch immer sagen, komm, wenn ich viel Mist gebaut habe, soll ich auch meine Strafe kriegen. Ja. Aber muss ich denn wirklich alles verlieren, was ich jemals erwirtschaftet habe? Was ich, muss meine Familie alles verlieren? Ist das richtig? Mhm. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass die Leute auch es wert sind und verdient haben, vertreten zu werden. Und die kriegen ja ihre Strafe. Das heißt, die Therapeuten, die sagen, der ist aber böse, der betrügt und wir machen es richtig. Mhm. Also erstmal, denk erstmal selbst drüber nach, ob du alles richtig machst. Das ist bei manchen nicht immer so. Die meinen, wir machen es richtig.
Menschen, die im Glashaus sitzen. Ne?
Genau. Denk mal drüber, machst du wirklich immer alles richtig? Und dann, was hast du denn persönlich davon, wenn der im Knast sitzt? Mhm. Ja, hast du da was von? Nein. Weil wenn der mal richtig Geld zahlen muss, dem tut das schon weh. Und damit ist auch Gerechtigkeit da. Aber das Leben komplett da wegzuschwanken, der ja eigentlich Menschen helfen will, das ist nicht fair.
Ich glaube, es liegt häufig wirklich an dem Problem, dass wir schlecht Nein sagen können.
Ja,
Und und harmoniebedürftig sind. Mhm. Und diese Unfähigkeit führt dann im schlimmsten Fall zu Rechtsverstößen. Ne?
Das ist richtig.
Ja. Ich habe noch eine Frage, weil es jetzt gerade so gut passt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ganz kurz, was ist gefährlicher? Schlechte Abrechnung oder schlechte Verträge?
Ist beides Kacke, ne? Ja. Schwierig. Also bei Verträgen kann ich immer sagen, man schließt Verträge in guten Zeiten für die schlechten Zeiten.
Ja.
Das ist vielen nicht bewusst. Wenn ich mich verstehe, ich sage immer, wenn zwei Leute zusammenkommen und eine Gesellschaft gründen, die lieben sich im übertragenen Sinne. Mhm. Die denken gar nicht an Auseinandergehen. Ja. Aber das ist gerade der Punkt, dass ich jetzt sage, was ist, wenn wir uns nicht mehr so gut verstehen? Mhm. Und da ist dieser Vertrag eine wichtige Grund, auch bei der Gesellschaft. Wenn ich eine Gesellschaft gründe, eine GbR, zwei Therapeuten zusammen, der Vertrag ist so wichtig, weil den brauche ich nicht jetzt. Den brauche ich in 20 Jahren. Das ist, der eine verliebt sich und sagt, ich habe gar keine Lust mehr auf Praxis und mach du mal, ich bin jetzt im Urlaub. Mhm. Ja, aber im Gesellschaftsvertrag steht 50-50. Ja. So, das ist das Blöde. Das heißt,
du auch oft, oder?
Ja, das ist ein großes Thema.
Ja,
ja, weil du wirst wahrscheinlich das Ganze, wirst es auch bestätigen, das ist einmal angelegt, nie wieder darüber nachgedacht. Ja, und alles wächst, die Verbindlichkeiten wachsen, das Risiko wächst, aber die Gesellschaftsform ist nie wieder hinterfragt worden. Ne?
Ja, und auch die Verträge dann zwischen den Partnern.
Auch natürlich. Dann teilweise die Verträge zwischen den Partnern. Ja, und so, man lebt ja in Lebensdekaden. Auf einmal ist da eine Familie und was ist eigentlich, wenn du mal einen Löffel abgibst, ja.
Oder krank. Oder ich habe jetzt einen Vertrag gemacht, die Dame war 30, der Herr war 60 und beide haben eine Gesellschaft gegründet. Die stehen doch ganz woanders im Leben. Die Dame hat gesagt, ich möchte jetzt schwanger werden. Dann sagt der eine, naja, ich kann es nicht und kann es auch im Form im Alter, das eh nicht. Ja. Das ist doch unfair, du kriegst jetzt Kind, du nimmst dich raus und ich arbeite hier.
Ja, klar.
Aber das kann man super gut lösen. Da gibt es ganz tolle Lösungsansätze für sowas. Das heißt, ein schlechter Vertrag kann später Probleme bringen, aber meist nicht sofort, sondern eher später. Ja, okay. Und einfach zu denken, wie machen wir das in der Zukunft, da ist der Vertrag gut. Und bei einer falschen Abrechnung, ja, wenn man die macht, irgendwann fällt es einem auf die Füße. Das ist das Problem. Und man sollte dann vielleicht lieber nochmal sagen, jemand anstellen, der sich mal anschaut, vielleicht auch als Berufsanfänger sich beraten zu lassen zu dem Thema. Ja. Wie mache ich das? Weil ich weiß es ja irgendwann. Und ich sollte vielleicht auch Zeit für die Administration einplanen. Es ist eben, Selbstständigkeit ist nicht nur als Therapeut, stehen den ganzen Tag am Patienten.
Denkst du, das E-Rezept wird da hilfreich sein, dann, dass das vieles verhindert, so wenn es um Abrechnungsproblematiken geht, weil einfach mehr Transparenz da ist?
Ich weiß, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Das, was, wo zum Beispiel Berufsverbände auch seit Jahren für kämpfen, wo ich dann auch immer wieder mit involviert bin, für eine vernünftige Arztsoftware. Weil eigentlich soll ja die Arztsoftware es unmöglich machen, falsche Verordnungen auszustellen. So, das ist ja Irrsinn. Da kommen vollkommen unsinnige Verordnungen raus. Das heißt, ich habe mich vor ein paar Jahren mal auch mit dem Verband dafür eingesetzt, da ging es darum, ja, sollen die Ärzte doch zahlen in dem Fall, wenn die falsche Verordnung das, ja, weil die haben doch die falsche Verordnung ausgestellt. Ja. Und es ist inzwischen ja sogar verpflichtend für die Ärzte, eine zertifizierte Arztsoftware zu nutzen. Das gibt's ja so lange noch gar nicht, was man sich auch mal vorstellen muss. Mhm. Und dann wird gesagt, aber immer noch, sagt dann die Praxissoftware, sie machen gerade den Fehler. Und dann kannst du sagen, okay, ich mache den Fehler oder ich mach's richtig. Ja. Und viele sagen, dann mache ich halt den Fehler, ist mir doch egal. Oder die Arzthelferin oder wer es auch immer da macht, ja, macht dann den Fehler. Mhm. Und das ist doch vollkommen absurd.
Stimmt.
Ja? Ja. Und da denke ich mal, wenn wir eine vernünftige Arztsoftware haben, die diese Fehler gar nicht mehr zulässt und das läuft dann noch digital, ich bin ein Riesenfan von Digitalisierung, das läuft digital, dann ist es doch toll. Wenn wir, solange wir alle mitnehmen, vielleicht auch die 75 Jahre alte Patientin, die kein Smartphone, die kriegt einen QR-Code, mir vollkommen egal, ja, finde ich das eine tolle Geschichte. Mhm. Das, was auch sein wird, eine Frage, wer braucht die Abrechnungsdienstleister noch?
Stimmt.
Riesenthema. Momentan ist es so, dass die Abrechnungsdienstleister versuchen, sich breiter aufzustellen, mit Softwarelösungen und ähnliches, weil das braucht ja eigentlich irgendwann keiner mehr. Die Idee war, da hat Jens Spahn war da ein großer Freund von und insoweit waren das schon gute Ideen. Da gab es auch ein paar Sachen, die sind nicht immer an die Öffentlichkeit rausgekommen, dass man zum Beispiel wirklich nie eine Unterschrift leistet. Dass zum Beispiel sogar, das stand mal zur Debatte, ein Therapeut mit einem Fingerabdruck bestätigt, dass er die Behandlung erbracht hat.
Oh.
Jetzt lass ich mal Kopfkino laufen. Ne?
Oh Mann,
naja. So, ja, aber ne, das ist eine wilde Geschichte, solche Sachen. Ja. Und wenn das alles richtig digital sein würde, wird das alles automatisch und der Therapeut bekommt automatisch sein Geld. Also das ist ja auch nur eine Halbdigitalisierung. Wieso soll man denn nochmal abrechnen? Wenn es das E-Rezept gibt und das in dem System ist, muss doch eigentlich, sobald der Patient das freigibt, das Geld automatisch an den Therapeuten.
Stimmt, also dürfte es keine Verzögerung mehr geben.
Es war, die Techniker hat das mal ausprobiert, habe ich mal mitbekommen, so mit einem Ohr. Da gab es Patiententechniker, die haben dann so eine App bekommen und dann haben die Verordnung da reingestellt bekommen irgendwie. Und am Ende wurden die gefragt, hat der Therapeut das so gemacht, wie es draufsteht? Und dann haben die Go gesagt und es wurde automatisch ausbezahlt.
Geil.
Also das ist sexy, finde ich.
Ja, das ist sehr sexy. Ja. Hoffentlich dauert das nicht mehr lange.
Da geht's auch hin. Ne? Und, aber auf der anderen Seite, dann gibt's auch den Button in der App, da stimmt was nicht. Und das ist das Spannende, weil davon haben die Krankenkassen dann was. Mhm. Weil dann schaue ich mir nochmal die Daten an. Dann gucke ich mal, was hat der überhaupt gemacht?
Welche Qualifikation hat der Mitarbeiter?
Das weiß ich ja vielleicht noch nicht mal. Ne? Aber ich habe den Button, hey, Vorsicht, es wird beschissen.
Mhm.
So, und wenn ich da dann drauf tippe, so eine Funktion gab es dann auch mal, ne, habe ich mir sagen lassen, dann wird es halt gefährlich. Und da gehen wir hin. Und deswegen sage ich, lieber noch genauer sein in dieser digitalen Welt. Die Möglichkeiten dazu, betrügen ist wieder das böse Wort, ja, aber da was falsch zu machen, werden geringer. Was Tolles. Ja, das heißt, es ist alles besser, Fehler passieren vielleicht auch nicht mehr so viel. Aber auch da sind wir bei der Praxissoftware. Wenn ich jetzt eine Praxissoftware habe und zum Beispiel sage, bei MT geht's nur bei Christian, ja, dann ist das halt, alle MT-Leute werden nur bei Christian eingetragen. Das kann ich bei vielen Praxissoftware-Sachen eintragen.
Ja.
Das kann ich vordefinieren. Ja. Aber wenn ich diese Funktion nicht gewählt habe, habe ich ein Problem. Und jetzt noch was. Jetzt wird euch gleich richtig schlecht. Das wissen viele Praxen gar nicht. Jetzt kommt's. Nehmen wir mal eine Software. Ganz viele haben Theok. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag jeder selbst beurteilen.
Genau.
Meines Wissens ist da, glaube ich, 20-Minuten-Takt standardmäßig eingestellt. Glaube ich, habe ich mir mal sagen lassen. Mhm. Auch egal, welche Software, viele haben 20-Minuten-Takt. Mhm. So, jetzt sage ich mal, ich bin auffällig geworden bei irgendwas. Und ich bekomme eine Durchsuchung von der Staatsanwaltschaft. Was schnell passieren kann, wenn da was schiefläuft. Mhm. Dann gucken sie sich den Kalender an und sehen, die machen 20-Minuten-Takt. Was bei der KG kein Problem ist. Jetzt haben wir aber eine MLD 45. Mhm. Was machen wir da? Mhm. Und ich habe Fälle, sagt die Staatsanwaltschaft, wir hätten gern jede MLD 45 zurück, mhm, weil es Abrechnungsbetrug, weil in deinem Kalender stehen jetzt 40 Minuten.
Oh.
So. Das zerschießt dir alles. Ja, ja. So, weil das passt ja absolut nicht mehr. Und du kannst es ja umstellen. Du kannst es, glaube ich, bis auf 5-Minuten-Takt runterstellen. Und das sage ich den Leuten. Und ich habe solche Fälle leider. Da steht die Kripo da und die Staatsanwaltschaft diskutiert mit mir. Die bescheißen doch nur, weil die machen immer nur 40 Minuten MLD 45. Mhm. Dann erklär denen das doch mal. Und dann sage ich dem Praxisinhaber, wieso haben sie denn nur 40 Minuten dafür eingeplant? Ja, wir haben ja bei der Behandlung vorher 5 Minuten mehr. Die machen wir dann da und dann passt das wieder. Ich sage, das glaubt Ihnen kein Mensch. Mhm. Stellen Sie sich doch einfach auf 10 Minuten, 5 Minuten. Ja. Schon. Solche Sachen, das muss ich mir auch erklären lassen und umsetzen. Mhm. Weil da denkt keiner nach.
Ja, und das passt ja auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu der zusätzlichen Behandlungszeit und 20, 30 Minuten oder 15 Minuten, ne? Weil da kann es ja dann vielleicht auch mal vorkommen, dass jemand hingeht und sagt, ja, zeig mir doch mal den Kalender. Wie wird das denn geregelt?
Mhm. Ja, und ich will mir von manchen Praxen nicht den Kalender anschauen.
Und du hast immer eine Nachweispflicht, ne?
Ja. Und auch den Kalender. Steuerlich ist der Kalender ein sogenanntes Nebenbuch. Das bedeutet, ich muss ihn 10 Jahre aufbewahren. Wenn jetzt das Finanzamt kommt und sagt, ich will jetzt am 11.11.2000, weiß auch immer, 5 Jahre zurück oder eher vielleicht mal 3 Jahre zurück, wissen, wer hat an diesem Tag wen behandelt, muss ich das dem Finanzamt darlegen können. Und wenn das Finanzamt dann mal schaut, jetzt hätten wir mal gern von allen Sachen die Abrechnung. Dann bist du Schachmatt.
Jetzt triggerst du mich ganz schön, weil ich jetzt gerade überlegt habe, manchmal hast du ja auch so Praxissoftware-Umstellungen, ja, und klar bieten die dann Schnittstellen an, aber betrifft das dann auch, das habe ich noch nie geprüft, noch nie hinterfragt, die Terminkalender, dass man sagt, kannst du denn, wenn du jetzt eine neue Software nutzt, ja, kann die denn dann auf den alten Terminkalender von der Software, die du nicht mehr nutzt, 10 Jahre zurückgreifen?
Ja, also eher muss der Computer dann mal konserviert werden. Also dass ich sage, okay, ich kaufe einen neuen Computer und den alten motte ich ein und wenn es notwendig ist, kann ich es nochmal rausholen. Das muss ich schon machen.
Ne? Sowas.
Aber auch dann
Datensicherung, ja.
Du hast aber den Reader im Prinzip angesprochen. Es gibt dann manche Dateien, die, da kann ich es exportieren. Ich brauchte aber das Praxisprogramm, was ich eigentlich gar nicht mehr habe, weil ich es gewechselt habe, um da wieder drauf zuzugreifen. Mhm. So, das ist so. Aber wenn ich, zum Beispiel in Bayern gibt es die meisten Fälle vom Abrechnungsbetrug, weil die da besonders hinterher sind. Das heißt nicht, dass die bayerischen Therapeuten korrupter sind, aber da sind einfach die meisten Fälle des Abrechnungsbetrugs. Da passiert so oft, die Staatsanwaltschaft, die dafür zuständig ist, Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, die finden, so habe ich den Eindruck, so Durchsuchungen ganz spannend. Und die gehen dann wirklich in die Praxis. Teilweise bringen die so einen Kundenfänger aus der Fußgängerzone mit. Da steht drauf, heute Praxis geschlossen. Mhm. Die wird ja vor die Praxis gestellt. Dann gehen 10 Beamte rein, fragen dann den Praxisinhaber oder die Mitarbeiter. Die stehen aber schon um 7 Uhr da, die Polizei. Das heißt, Chefin sind oft erst dann 8, 9 Uhr da. Dann haben wir schon mal 5 Leute befragt. Mhm. Und dann kommt jemand, der sichert den ganzen Computer. Wenn ich nicht mitarbeite, wird der ganze Computer mitgenommen. Das ist noch blöder. Weil stell ich mal vor, einfach der ganze Computer weg. Mhm. Was machst du denn da?
Ja, gar nicht. Ja?
Und dann ist auch wieder die Sache, kennst du die von der Staatsanwaltschaft und gehst mit die um? Mhm. Weil wenn, ich habe das oft, ich weiß immer, wenn morgens um 7 Uhr bei uns in der Kanzlei Telefon klingelt, Durchsuchung. Und das haben wir jede Woche 1, 2 Mal.
Ja.
So. Und dann sage ich, ich bin da, ich kümmere mich drum. Und meistens werde ich dann weitergereicht. Und dann spreche ich mit dem Staatsanwalt, der gerade dabei ist, oder mit den Polizeibeamten. Da sage ich Folgendes, Computer bleibt da. Sie können alle Daten haben, können wenigstens machen, aber Computer bleibt da. Sie nehmen keine Verordnung mit. Wenn Sie Verordnung mitnehmen, nicht die aktuellen. Sie suchen eh nicht die aktuellen, sondern die alten. Lassen Sie die aktuellen da, weil sonst kann ich ja gar keinen Praxisbetrieb mehr machen. Arbeiten, ja. Und wenn das beschlagnahmt wird, ich muss ja innerhalb von 9 Monaten abrechnen. Und wenn ich das nicht mache mit der Abrechnung, kann ich gar nichts abrechnen. Mhm. Und da gibt es Fälle, da werden dann alle aktuellen Verordnungen mitgenommen. Und wenn ich die ersten Jahr oder zwei später zurückbekomme, was oft passiert, Hunderttausende im Zweifel weg, wenn ich eine große Praxis habe. Und da wieder sind wir beim Schnellsein, handeln.
Mhm. Echt spannend, ja.
Ja. Wow, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Also ich hänge an seinen Lippen.
Ja.
Wir müssen zusehen, dass wir unsere Fragen loswerden.
Ja, ich glaube, wir können nicht jedes Thema hier abhaken. Nein, dafür haben wir zu viele. Aber vielleicht hat es ja auch Benjamin hier gefallen und wir können ihn eventuell nochmal einladen und die aktuellen Themen mitbringen. Guck mal, Fernseher geht auch schon an.
Der kann auch nicht mehr. Ja, vielleicht auch dann noch so ein Tipp, ne? Also für weitere Infos. Was ich ja eigentlich immer empfehle, was ich ja zum Beispiel zusammen mit Markus Sobau organisiert habe, auf die Beine gestellt habe. Das wäre
jetzt auch meine Frage. Da wäre ich jetzt auch drauf.
Genau. Ist eine ganz tolle Veranstaltung, nämlich die Kompetenztour.
Ja.
Manche kennen das noch gar nicht. Mhm. Ist eine super tolle Vortragsreihe. Und da sage ich immer einfach auf www.kompetenztour.de gehen. Da sind immer die aktuellen Daten. Mhm. Das ist eine Veranstaltung, wo wir quer durch Deutschland eine Vortragsreihe immer wieder machen, immer wieder mit neuen Themen. Und wir sagen, Leute, da und da müsst ihr darauf achten. Mhm. Und ich sage immer, da ist noch keiner dümmer rausgegangen, als er da reingekommen ist. Man hat also immer
unbedingt
was.
Hingehen. Werden wir in die Shownotes auf jeden Fall mit aufnehmen.
Link ist unten drin.
Hätte ich gesagt, wo kann man dich jetzt noch treffen? Und die Kompetenztour ist ja die beste Gelegenheit. Ihr reist das ja wirklich persönlich durch ganz Deutschland.
Ja, ja.
Also da kann dann keiner sagen, du bei mir warst du nicht. Und insofern hatte ich keine Möglichkeit.
Das ist richtig. Und ansonsten sage ich auch immer Kontaktaufnahme, wenn die Leute sagen, ich habe da ein Problem. In allen sozialen Medien sind die Daten, ansonsten rechtsanwaltalt.de. Ich sage immer, ich bin der Einzige, der von Geburt an schon alt ist. Ja,
und das finde ich bei dem Logo ja auch so geil. Da muss ich jetzt nochmal drauf hin.
Ja, das Rechts ist,
an alt. Genau, das genau. Alt extra groß geschrieben, total geil.
Es ist so mein bester Kumpel, der hat das designt und immer wenn er mich anruft, sagt er, kann ich bitte rechts an alt sprechen.
Ja.
Das ist so ein Running Gag geworden.
Hendrik, darf ich denn trotzdem noch unsere Fragen loswerden?
Werd deine Fragen los, wir müssen den Gast fragen.
Ist ja, das wirklich? Ich habe noch Zeit, klar.
Hast du, wie viele Fragen hast du denn noch? Oder bist du durch?
Weil für mich passt, wenn noch was reinpasst, dann melde ich mich.
Ich habe hier noch zwei brennende Fragen. Ja. Die hat mich echt drum gebeten. Bitte, bitte, wenn du ihn schon da hast, kannst du das fragen. Also spannend. Hier steht hier nochmal, Minusstunden für den Mitarbeiter aufzuschreiben, wenn der Arbeitgeber einen nach Hause schickt. Ist das erlaubt? Ja, nein.
Also in der konkreten Situation, wie du es geschildert hast, nein. Weil, erste Voraussetzung, ich brauche einen Arbeitsvertrag mit Arbeitszeitkonto. Das haben kaum Praxen. Da muss fast eine Seite im Arbeitsvertrag geregelt sein, wie funktioniert das mit Plus- und Minusstunden. Wenn ich das nicht habe, gibt es gar keine Minusstunden. Mhm. Anders ist, wenn der Arbeitnehmer jetzt sagt, ich muss mit meiner Katze noch zum Tierarzt, kann ich eine Stunde früher? Und dann sagt er, okay, dann bleibst du nächste Woche eine Stunde länger. Das ist kein Ding. Einvernehmlich geht's immer. Mhm. Aber wenn der Chef oder die Chefin sagt, du gehst heute früher, weil wir haben nichts zu tun, ist gar nicht zulässig.
Aha.
Der Arbeitgeber hat den Job, dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer was zu tun haben. Wenn er das nicht kann, ist es sein Problem, er muss dennoch zahlen. Das heißt, es muss im Arbeitsvertrag geregelt sein. Und selbst wenn es im Arbeitsvertrag geregelt ist, sagt das Gesetz, ich habe eine Vorankündigungsfrist von einer Woche. Das geht kaum. Also genau der Fall, den du gesagt hast. Hey, heute hat der Letzte abgesagt. Mhm. Das geht so eigentlich gar nicht. Ich muss eigentlich eine Woche vorher sagen, nächste Woche haben wir am so und so vielten weniger zu tun. Wärst du denn damit einverstanden, da jetzt eine Stunde später zu kommen, früher zu gehen und holst das irgendwann nach? Dann geht das.
Mhm.
Aber einfach zu sagen, nee, wir haben den Terminplan nicht voll, du gehst nach Haus, kriegst weniger Geld oder arbeitest es nach, nein, geht nicht.
Okay, super. Also ja, erstmal, da wird sie sich freuen. Dann zweite Frage, Dokumentationspflicht, auch ein spannendes Thema. Therapeutinnen, hier steht extra Innen. Ich bin ja nicht so ein guter Gender-mäßig. Ich sage mal Therapeut oder Therapeutin. Und die Folgen, also Therapeutin und die Folgen, wenn nicht dokumentiert oder falsch dokumentiert wird. Welche, ja, Dokumentation, was passiert dann für den Therapeuten?
Was jetzt nehmen wir uns noch mal eine Dreiviertelstunde Zeit zum Thema
Dokumentation. Was?
Aber wir müssen das Thema, das ist super, dass du das ansprichst, weil das ist so wichtig, das Thema Dokumentation. Und ich sage das auch in jedem Vortrag von mir. Also wir müssen da jetzt noch mal ganz kurz wirklich basic anfangen.
Ja.
Erstmal, was dokumentiert werden muss, steht zum Beispiel im Kassensystem im Rahmenvertrag. Mhm. Ansonsten im Patientenrechtegesetz.
Da haben wir wieder.
Genau, Patientenrechte, da kommst du wieder. So.
Ja.
Und ich habe mir mal da mal so eine Regel überlegt, die sich jeder merken kann. Und ich sage immer, das kann man sich auch abends mal, wenn man abends nicht einschlafen kann, kann man sich diese Regel immer wieder sagen, nämlich DTTB heißt die. DTTB. Wenn ich das ganz oft sage, schlafe ich irgendwann ein. Also, das heißt, wer schockiert ist durch diesen Podcast und das, was wir heute gemacht haben und nachts schweißgebadet im Bett liegt, der sagt dann DTTB, irgendwann schläft ein. So, also DTTB. D steht für Datum. Das heißt, Datum der Therapieabgabe.
Mhm.
Für alle Insider, super, wenn das Datum auf der Rückseite der Verordnung identisch ist, wie was in der Doku drin steht. Ja, alle wissen, was ich meine. T steht für Therapie. Was habe ich gemacht? Jetzt bin ich nochmal vulgär und sage, wenn ich KG schreibe, weiß kein Schwein, was ich gemacht habe. Mhm. Ich muss schon eine Übung reinschreiben. Die muss ich als Anwalt nicht verstehen, mhm. aber ein anderer Physio muss wissen, was ich gemacht habe. Mhm. Wenn ein Podologe schreibt, podologische Komplexbehandlung, keiner weiß, was der gemacht hat. Mhm. Muss ich sagen, Hornhaut abtragen, bla bla, irgendwie sowas. Das heißt, grob, auch mit Abkürzungen, das habe ich getan. Das muss drinstehen. Mhm. Dann steht da das zweite T für Therapeut. Wer hat es gemacht? Wenn ich solo selbstständig bin, brauche ich das nicht. Wenn ich Mitarbeiter habe, nicht allein bin, muss das da stehen. Das muss nachvollziehbar sein. Wieder Tipp für die Insider, wäre super, wenn es jemand ist, der es machen darf.
Mhm. Ja, auch gut. Ja.
So, und dann kommt noch das B, ja, die besonderen Vorkommnisse. Die besonderen Vorkommnisse ist es insbesondere die Reaktion des Patienten. Das heißt, hat er mehr Schmerzen, hat er weniger Schmerzen, hat er am Seilzug 5 Wiederholungen mehr machen können, mit einem Kilo mehr, was weiß ich, konnte er das irgendwas machen. Das gehört da rein. Und das ist eine Verantwortung, die man hat. Und ich sage immer, Frauen brauchen dafür 30 Sekunden, Männer 20, aber man kann es nicht lesen. Ja, so. Das heißt, ganz klare Sache, wenn man das in schönster Schönschrift macht, sodass wir alles lesen können, 30 Sekunden ist diese Doku da. Und jetzt sagst du, was passiert, wenn man es nicht macht?
Genau.
Das ist die eigentliche Frage dahinter. Im Gesetz steht, eine Behandlung, die nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Und das hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Das bedeutet, die Krankenkassen müssen es nicht zahlen. Bedeutet also, wenn es eine Kontrolle gibt, und das ist gar nicht so selten, solche Kontrollen, das wollte ich ja heute auch mal deutlich sagen.
Das ist angekommen.
Wenn es nicht dokumentiert ist, muss ich es zurückzahlen. Das ist eine knallharte Geschichte. Mhm. Und ich habe das bei ganz vielen Regressverfahren, wo mal was schiefgelaufen ist, was gar nicht so schlimm ist.
Ja.
Dann fordern aber die Krankenkassen Dokus an. Die sagen, schicken Sie uns mal Dokus. Teilweise von Jahren. Und alles das, was ich nicht dokumentiert habe, das kriege ich nicht bezahlt oder muss es zurückzahlen. Und das ist super blöd. Ja? So, und jetzt noch was Krasses, was im Gesetz drin steht. Es steht drin, es muss in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung dokumentiert werden. Und jetzt lassen wir das mal auf uns wirken. Mhm. Bedeutet, wenn ich um 9 Uhr die Behandlung mache und in meiner Mittagspause dokumentiere, ist das zu spät. Mhm. Jetzt können wir gerade sehr froh sein, dass wir nicht so digitalisiert sind. Und jetzt will ich noch mal was in euer Hirn pflanzen, was Bauchschmerzen und Kopfschmerzen verursacht. Mhm. Jetzt stellt euch mal die Zukunft vor, wenn das käme. Wir hoffen alle, das kommt so nicht. Mhm. Das wird in ein digitales System eingetragen. Und die Krankenkasse sieht, um 9 Uhr ist die Behandlung gemacht worden. Um 10 Uhr ist die Dokumentation gemacht worden.
Zu spät.
Dann müssen die nicht zahlen. Und da ist die Gefahr der Digitalisierung. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Jetzt könnte man natürlich das Gesetz ändern und da was reinschreiben. Was heißt denn unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang mit der Behandlung? Aber ganz ehrlich, wenn ich das am nächsten Tag oder ein paar Stunden später mache, dürfte es schwierig werden. Das ist ein Thema, das müsste man dann noch klären. Und das ist ein Riesending. Und ich will auch allen Angestellten und auch den Selbstständigen sagen, Leute, es geht um euren Arsch bei der Doku. Ja? Bei so vielen Fällen, die wir machen, reden wir über Behandlungsfehler. Mhm. Und man kann sich doch gar nicht verteidigen ohne Doku. So oft heißt es, meinetwegen, ich habe eine Reruptur erlitten. Ja, der war nicht richtig, irgendwie muss danach wieder operiert werden. Ne? Mhm. Oder weiß was ich, Hüft-Tap und danach Luxation, was weiß ich, irgendwas schiefgelassen.
Auch, ja?
Permanent solche Haftungsfälle. Nee. So. Mhm. Aber wenn ich dann zum Beispiel in der Doku stehen habe, mal ausgehend, die ist richtig und ist auch spricht der Wahrheit, da gehe ich erstmal von aus, an dem Tag haben wir gute Fortschritte gemacht und am nächsten Tag war es noch besser oder bei der nächsten Behandlung, dann habe ich doch eine Verteidigungsstrategie. Mhm. Weil der Patient sagt normalerweise, an dem Tag ist was schiefgelaufen. Wenn ich aber meine Doku habe und da steht, hey, beim nächsten Mal war es besser als vorher und du sagst mir jetzt da, es war schiefgelaufen. Das kann aber nicht sein. Mhm. Und bei ganz vielen Haftungsfällen ist es so, dass ein Datum angegeben wird, wo der Patient 1-2 Wochen später mit besserem Gesundheitszustand in die Praxis kommt. Da hilft mir die Dokumentation. Mhm. Und auch als Angestellter, dass ich mich verteidigen kann. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ja einen angestellt und er zieht dann nach Afrika oder fällt tot um. Mhm. Was machst du denn da? Du hast doch nichts, was du machen kannst. Du bist absolut in der Falle. Und deswegen als Praxisinhaber zu sagen, ach, die machen das bei mir einfach nicht so mit der Doku, weil wollen die halt nicht. Ja. Das ist keine Option. Doku ist super, super wichtig. Und das ist eine der zentralsten Pflichten in der Therapiebranche. Ne?
Ich glaube, wir sollten jetzt schon anfangen, dafür zu trainieren, wenn es dann mal noch digitaler wird, weil es ist ja jetzt auch eine Trainingssache und eine Disziplin, die wir dann einhalten müssen, dass man nun mal sagt, nach 15 Minuten höre ich auf, 5 Minuten dienen der Dokumentationspflicht, Ende. Ja, und dann habe ich 5 Minuten Zeit, um genau diesen Part zu erfüllen.
Man muss tatsächlich immer gucken, wie viel lang brauche ich, wo kann ich das einbauen. Aber wenn ich jetzt digital bin in der Praxis und das sogar digital mache mit der Dokumentation, mal ganz ehrlich, wir könnten, jetzt mal ganz absurd, wir können hingehen und können diese Dokumentation mit 4 Kreuzchen machen. Wir brauchen nur die Maske dafür. Das Datum, wir hätten einfach 365 Kästchen, wo wir das ins richtige Kästchen setzen. Ja, die Uhrzeit müssen wir gerade noch nicht mal festhalten. Okay. Ne? Aber dann der Therapeut, ja, wenn ich 10 Therapeuten habe, habe ich da eine Liste und mache das Kreuzchen bei meinem Namen. Dann bei der Therapie, wenn ich jetzt Krankengymnastik mache, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein bisschen Überbegriffe mache, wie viele brauche ich denn? Wie viele Übungen mache ich denn? Ja. Ich mache ja nicht 10.000 verschiedene Übungen. Ja. So, das kann ich auch mit ein paar Vorschlägen machen. Auch wenn ich sage, ich mache eine Lymphdrainage. Wo und wie lang? Das kann ich auch vorbereiten. Und dann die besondere Vorkommnisse. Ja, besser, schlechter, mehr Beweglichkeit, weniger, irgendwie sowas. Das heißt, die Doku könnte ich, wenn ich es mit einem Blatt Papier ganz analog vorbereite, mit 4 Kreuzen machen. Mhm. Die 4 Kreuze kriegt jeder ein paar Sekunden hin.
Ja.
Und das ist kein Geheimnis.
Super Hinweis. Ja. Also,
finde ich auch.
Ja, boah, was für eine geile Folge, ehrlich. Benjamin, ich nehme es jetzt schon vorweg. Ich weiß, dir liegt das schon auf dem Leben. Bitte komm wieder. Gerne eine zweite.
Ihr könnt gerne da sammeln nochmal mit Themen, ne, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Absolut. Und ich sage dann auch immer, wenn jemand merkt, ich brauche da noch eine Info. Mhm. Wir haben 2 Regeln bei uns in der Kanzlei, die will ich auch nochmal ganz klar sagen. Wir haben einmal die Regel, bevor es etwas kostet, sagen wir das. Das heißt, jeder kann erstmal einfach bei uns anrufen und wir können dann sagen, wir haben da Lust oder nicht drauf, ist unser Thema, aber einfach mal ohne Angst anzurufen. Also bitte nicht Angst haben, weil man hat ja eine Hürde. Also wenn ich auch bei dem Arzt anrufe, muss ich mich auch erstmal überwinden. Aber hey, einfach mal anrufen. Meine Mitarbeiter sind nett, die beißen nicht. Und die 2. Regel ist, einfach anrufen. Ich verstehe mich selbst und meinem Team wie die Feuerwehr. Wenn jetzt irgendwo was wirklich brennt, im Sinne von da ist Feuer, wird doch keiner der Feuerwehr eine E-Mail schreiben. Aber ich habe so viele Leute, die haben ein super dringendes Thema und schicken mir eine E-Mail. Ja Leute, da habe ich irgendwann keine Zeit mehr für. Anrufen und dann spielen wir auch kein E-Mail-Ping-Pong, weil dann gibt's eine Frage, meistens eine Antwort und dann ist das Thema gelöst oder wir wissen, was wir machen können.
Kommt alles in die Shownotes rein, die kompletten Kontaktdaten.
Genau. So sieht's aus. Vielen Dank für deine Zeit, Benjamin. Es war wirklich toll, dass du hier bist. Wie wir schon gesagt haben, das ist natürlich ein endloses Fass. Es gibt immer Fragen. Du wirst es mitbekommen. Ich habe gehört von deiner Mitarbeiterin, ich durfte auch bei euch anrufen. Übrigens sehr nett, kann ich sehr bestätigen. Habe auch einen schnellen Rückruf bekommen. Es gibt endlose Fragen und ihr bekommt, glaube ich, 300 E-Mails am Tag oder sowas. Ne? Stellt uns die gerne. Vielleicht können wir Benjamin nochmal einladen. Seid uns nicht böse, wenn wir irgendeine Frage jetzt nicht losgeworden sind. Ja. Es gibt noch spannende Themen. Ausfallhonorar, freie Mitarbeiter ist, glaube ich, auch ein Thema, wo du sehr drin bist. Sektorale Heilpraktiker ist auch nochmal so ein Ding. Direktzugang zum Physio. Also da gibt's noch Themen, die wir haben.
Oh, geil.
Aber wir brauchen das Feedback. Wir brauchen das Feedback von euch, damit wir ihn nochmal bekommen. Genau, damit würde ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart, wenn ihr noch jetzt gerade bis zum Ende dran geblieben seid, aber ich glaube, das seid ihr.
Ich hoffe doch, ja.
Ich habe gesagt, ab 10.000 Views komme ich wieder. Das heißt, jetzt müssen alle zuhören, liken, teilen, anschauen, dann kriegen wir es auch wieder
hin. Okay, super.
Perfekt. So ist es. Alles in den Shownotes verlinkt, genauso wie die kostenlose Betriebsanalyse mit Thomas hier drüben.
Sowieso.
Nochmal danke für die Zeit,
Benjamin. Und die Tour.
Und die Kompetenztour, genau.
Ja, unbedingt. Okay. Dann sage ich ciao, ciao, bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.